Hi, hier ist Micha. Diese Woche war noch mehr der Wurm drin als in allen bisherigen Wochen. Dennis und ich hatten mehrere Termine, an denen wir aufnehmen wollten, und es kam wirklich jedes Mal was anderes dazwischen. Und jetzt aktuell haben wir Montagabend um 10 vor 10 und wir haben jetzt die Folge zu Superman Returns zur Hälfte aufgenommen und müssen abbrechen. Aus diversen Gründen. Tut mir wirklich weh, aber ich muss tatsächlich noch eine Patreon-Folge hochladen, und zwar Shang-Chi. Aber diese Woche kommt definitiv No Way Home. Die Folge ist bereits komplett aufgenommen, die ist zum Teil auch schon geschnitten, aber halt noch nicht fertig, sonst wäre sie schon längst veröffentlicht. Und wir gucken mal, wie wir es in den nächsten Wochen machen, weil so geht das auch nicht weiter. Ich habe bereits einen Plan B und einen Plan C, aber die konnte ich jetzt auch noch nicht wirklich in die Tat umsetzen. Aber ich arbeite dran. Ich bitte um euer Verständnis. Und jetzt Shang-Chi. Content-Warnung: Rassismus. Im Rahmen der Besprechung von Shang-Chis erstem Film reden wir auch über seinen Vater, der gleich zwei der offensivsten anti-asiatischen Figuren der Popkultur des 20. Jahrhunderts in sich vereinigt. Marvels Mandarin und Sax Rohmers Fu Manchu. Es ist nicht angenehm, darüber zu sprechen, zumal ich mir sehr bewusst bin, als Weißer in Deutschland eine privilegierte Position zu haben, aber ich halte es für sinnvoll, diese beiden Teile von Shang-Chis Geschichte nicht totzuschweigen. Ich hoffe, mir ist die Gratwanderung gelungen. Und noch ein Hinweis: ich gebe wirklich mein Bestes, alle Namen und alle chinesischen Begriffe richtig auszusprechen. Ich habe mir mehrere Aufnahmen von Muttersprachlern angehört, aber ich habe natürlich nicht selbst die Ohren von Muttersprachlern, um meine Aussprache zu kontrollieren. Also nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich es nicht immer schaffe. Das soll kein Mangel an Respekt vor chinesischer Kultur sein, aber ich habe halt nicht Sinologie studiert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und willkommen zu Movie-Gilantes.
Hi.
Mein Name ist Michael Heide.
Mein Name ist Dennis Kautz.
Und heute reden wir über Shang-Chi.
Endlich.
Und das ist erstaunlicherweise eine gute Fortsetzung für gleich zwei unserer Folgen aus dem Oktober 2021.
Ja.
Ich hatte ja zum einen schon in Folge 99 bei Ghost Rider davon gesprochen, dass Marvel nach der ersten Lockerung des Comics-Codes Anfang der 70er auch mehr und mehr Comics herausbrachte, die gar nicht mehr wirklich für Kinder gedacht waren. Und eine Folge später, in Episode 100, hattest du mich gefragt, warum DC häufiger als Marvel Crossover mit Figuren hat, für die sie nicht die Rechte haben. Und ich sagte, dass Marvel in den 70ern und 80ern eine ganze Menge Marvel-fremder Figuren und Franchises lizenziert hatten, wie Conan, Star Wars, Transformers, Godzilla, Rom Space Knight und so weiter. Als die Lizenzvereinbarungen ausliefen, konnten sie die Figuren nicht mehr verwenden, nicht mal für Nachdrucke der Stories. Und in der Geschichte des Shang-Chi laufen diese beiden Stränge jetzt zusammen. Wie gesagt, Marvel hat in den 70ern ihr Sortiment an Comics stark diversifiziert, mit allem, was damals gerade irgendwie hot war. Die ganzen Horrortitel wie Ghost Rider, Werewolf by Night oder Tomb of Dracula hatten wir ja schon angesprochen, aber da gab es sehr viel mehr. Conan zum Beispiel stieß das Tor auf für Sword and Sorcery. Auf den riesigen Erfolg des Barbaren folgten diverse ähnliche Sachen wie Red Sonja, Kull the Slayer und Weird World. Wobei Weird World von Deathlok-Erfinder Doug Monk sowie Ghost Rider Co-Creator Mike Plug das einzige Franchise war, das Marvel selbst besaß. Alles andere waren Lizenzprodukte, die schon vor dem ersten Heft eine eigene Fanbase mitbrachten. Zwei andere heiße Genres in den 70ern waren Blaxploitation-Filme wie Shaft, Coffee, Blackula oder Dolomite und der Kung-Fu-Trend, befeuert durch Golden Harvest-Produktionen vor allem mit Bruce Lee, aber auch durch die Filme der Shaw Brothers oder die Serie Kung Fu mit David Carradine. Und da hatte Marvel schnell ebenfalls ein paar heiße Eisen im Feuer. Sam Wilson und vor allem Luke Cage auf der einen Seite und auf der anderen Iron Fist und Shang-Chi. Während Iron Fist ein Amerikaner war, der nach Asien ging und dort im Kampfsport sofort besser war als alle Asiaten, da war Shang-Chi quasi der Gegenentwurf. Geboren in China, ging er in den Westen. Sein erster Auftritt war Ende 1973, nur wenige Monate nach dem Tod von Bruce Lee, auf dem Höhepunkt von dessen Popularität. Und zwar in der Anthologie Special Marvel Edition, genauer gesagt in Heft 15, in einer Story von Steve Englehart und Jim Starlin. Engelhardt ist der Schöpfer von Mantis, mittlerweile bekannt aus Guardians of the Galaxy. Der hatte aber auch bei DC legendäre Runs an Detective Comics und der Justice League, bevor er bei Marvel die zweite Serie mit dem Titel Vision and the Scarlet Witch schrieb. Darin zogen Vision und Wanda in die Vorstadt und bekamen Zwillinge. Ja, das könnte man eigentlich auch mal verfilmen, vielleicht als Serie oder so. Das hat womöglich Potenzial.
Ja, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich niemand gucken.
Ja, wahrscheinlich. Eins noch zu Engelhardt. Seine Serie Coyote für Marvels Label Epic Comics hatte die ersten veröffentlichten Comicseiten von Todd McFarlane.
Wow.
Hm? Auch der Zeichner von Shang-Chis Debüt in den Comics ist uns kein Unbekannter. Jim Starlin ist der Erfinder von Drax, Gamora und so einem kosmischen Bösewicht, den heute keiner mehr kennt. Thanos oder so ähnlich.
Hast du wahrscheinlich noch nie von gehört. Du meinst Thanos.
Ja, bei DC erfand er den Schurken KG Beast, der es bis ins DCEU geschafft hat. Und er schrieb außerdem A Death in the Family, also das Heft, in dem Jason Todd vom Joker getötet wurde.
Guter Mann.
Shang-Chi hatte aber neben dem Mitreiten auf dem Bruce Lee-Hype und neben diesem großartigen Creative-Team noch eine weitere ganz besondere Eigenschaft, die gleichzeitig sein Segen und sein Fluch waren. Er war der Sohn des Dr. Fu Manchu. Dieser Fu Manchu war eigentlich eine Pulp-Roman-Figur des Engländers Sax Rohmer, der sich sogar Jahrzehnte später noch in seiner Autobiografie äußerte, dass, ich zitiere ihn, dass Chinesen, die ihr Heimatland verlassen, zu einem großen Teil Verbrecher sind, die gar keinen anderen Weg kennen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, als kriminelle Handlungen. Ziemlich ekliger Typ.
Wow.
Und so war Fu Manchu dann auch ein damals schon entsetzliches Klischee des niederträchtigen chinesischen Welteroberers mit langem Satanschnurrbart und für die westlichen Industrienationen nicht nachvollziehbarer orientalischer Mystik. Aber nicht mal authentischer Mystik, sondern angeblich orientalische Mystik, die sich ein offen rassistischer weißer Brite noch vor dem Ersten Weltkrieg ausgedacht hat. Die Geschichten erschienen von 1912 bis 1959 und es gab auch schnell die ersten Filme, in denen er durchgängig von entsetzlich geschminkten weißen Schauspielern wie Warner Oland oder Boris Karloff gespielt wurde. Also Frankensteins Monster Boris Karloff.
Ja, ja.
Diese Filme waren offenbar noch rassistischer als die Romane, zumindest führte der Film Die Maske des Fu Manchu von 1932 sogar dazu, dass die chinesische Botschaft in Washington DC eine offizielle Beschwerde einreichen musste.
Wow.
Mhm. Das Ganze ging bis 1980, als der letzte Fu Manchu-Film herauskam, diesmal mit Peter Sellers, den man vor allem aus Dr. Strangelove oder Pink Panther kennt. Erinnerst du dich an die Grindhouse-Filme von Tarantino und Robert Rodriguez? Death Proof und Planet Terror?
Ja.
Die kamen 2007 heraus und waren ergänzt durch eine ganze Reihe Fake-Trailer von Leuten wie Edgar Wright oder Eli Roth im Stil von Trash-Filmen aus den 70ern.
Ja.
Wobei zwei dieser Trailer später tatsächlich verfilmt wurden, aber ein Trailer, der es nicht zu einem vollständigen Film gebracht hat, war Werewolf Women of the SS, gedreht von Rob Zombie. Und auch dort gab es einen 30-Sekunden-Auftritt von Fu Manchu, diesmal gespielt von Nicolas Cage. Oh. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich mich irre, aber soweit ich weiß, ist Fu Manchu bis heute nicht ein einziges Mal von einem chinesischen Schauspieler dargestellt worden. Wobei die Motivation auch bestimmt niedrig ist, könnte ich mir vorstellen. Du fragst auch nicht Denzel Washington, ob er Jim Crow Minstrel Stories verfilmen mag.
Okay.
Also, rassistisches, zu lange Abschweifung.
Ja gut, aber ich meine, das ist eine Figur, die soll einfach weg.
Ja. Der Höhepunkt der Popularität des Fu Manchu-Charakters dürfte aber wohl die fünfteilige Filmreihe mit Christopher Lee in der Hauptrolle gewesen sein, in den 60ern. Und so wie Marvel 1970 Conan den Barbaren lizenzierte, so taten sie es dann 1973 mit Fu Manchu. In seinem Auftrag tötete sein Sohn Shang-Chi in seinem ersten Heft den klassischen Fu Manchu-Gegner Dr. Petrie, quasi Sax Rohmers Version von Dr. Watson, und findet dann erst heraus, dass sein Vater ein Schurke ist.
Oh.
Ab da bekämpft er dann den und natürlich seine zahlreichen Agentinnen und Agenten.
Boah, weißt du, was mir gerade mal auffällt?
Was denn?
Weißt du, für was Shang-Chi eine gute Ergänzung gewesen wäre?
Für?
The Runaways.
Ja. Vater Superschurke, ja. Ja. Klar. Aber halt, das hat halt das Problem, dass du den Vater wieder reinbringen musst.
Ja, aber selbst wenn du, und ich nehme jetzt kurz was vorweg, weil ich muss sagen, ich habe Shang-Chi geguckt, als er im Kino released wurde und habe ihn jetzt nochmal geguckt, als er auf Disney Plus erschien.
Okay.
Und man könnte es aber trotzdem nochmal machen mit den Runaways. Und ich fände das halt cool, wenn er der Mentor von denen geworden wäre, so nach dem Motto, ja, ich habe dasselbe erlebt wie ihr, ey, ich helfe euch.
Ja.
Ach Mann, ich will Comics absolut schreiben.
Seine Abenteuer waren sehr schnell so erfolgreich, dass die Serie Special Marvel Edition bereits mit Shang-Chis drittem Auftritt umbenannt wurde in The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu. Es wurde einfach seine Serie.
Nice.
Was dann auch der Punkt war, an dem Engelhardt und Starlin den Charakter zurückließen, sie wurden ersetzt durch Zeichner Paul Gulacy und durch Weird World-Autor Doug Monk, der 2 Jahre später Moon Knight erschuf und der bei DC Black Mask und andere Schurken erfand und der außerdem an Nightfall beteiligt war, die Storyline, die Bane einführte und Azrael zu Batman machte. Mhm. Gulacy hatte vorher Porno-Comics für Hustler gezeichnet, veröffentlichte später aber auch noch Werke mit mehr Prestige, zum Beispiel Saber, eine der ersten Graphic Novels überhaupt. Ansonsten hat er auch viel an Batman gearbeitet und viel an Lizenzcomics von Star Wars über Terminator bis hin zu, da schließt sich der Kreis, Conan den Barbaren. Shang-Chis Comicserie lief ganze 10 Jahre bis zur Nummer 125, was für Figuren aus den 70ern echt eine Leistung war.
Okay.
Also Marvel war damals auch nicht sehr experimentierfreudig. Die haben den Hulk nach 6 Heften gecancelt, weil er sich nicht verkauft hatte. Der kam dann irgendwann später wieder und wurde dann nach Jahren irgendwann erfolgreich.
Ja, ich meine, Marvel hat's ja damit. Ich sag nur Avengers, ne? Wir nehmen einfach die unwichtigsten Helden und machen daraus ein Team und so, ne?
Ja, ja, die X-Men, die waren auch von 30 Nummern lang oder so, waren die eine reine Reprint-Serie, wo alte Sachen nochmal veröffentlicht wurden. Und dann kam erst der Bruch mit neuen Leuten und dann war es plötzlich erfolgreich.
Apropos X-Men.
Ja.
Ich dachte echt, dass hier, wo wir bei asiatischen Superhelden sind, Ich dachte echt, der erste asiatische Superheld, der es im MCU schafft, wäre hier, wie ist der Sunfire?
Ja, wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
Damit habe ich gerechnet, weil ich hatte Shang-Chi nicht auf dem Schirm. Ich kannte Shang-Chi nicht, bevor der Film angekündigt wurde. Und ich dachte echt, es wäre Sunfire.
Ich kannte Shang-Chi, ich habe aber tatsächlich gar nicht viele Hefte, wo der drin auftaucht.
Okay.
Es gibt jetzt eine neue Serie von Jean Luen Yang, die ist ziemlich gut. Die ist aber auch erst dieses Jahr jetzt rausgekommen. Und davor hatte ich, wenn überhaupt mal, ein X-Men-Heft mit einem Gastauftritt von ihm oder sowas.
Okay.
Ich habe mich jetzt wirklich für die Vorbereitung auf diesen Film so massivst in den Charakter reingelesen. Das hat auch ordentlich Zeit gekostet.
Ja, glaube ich.
Vielleicht bin ich darum jetzt so ein übersprudelndes Lexikon. Also wie gesagt, die Serie lief bis zur Nummer 125 in die 80er hinein, aber in den 80ern hatte Marvel dann auch schon die Fu Manchu-Lizenz verloren, was dieselben Probleme mit sich brachte wie mit den Sword and Sorcery-Titeln. Also Shang-Chi selbst war eine Marvel-Figur, klar, aber seine Serie war voller Figuren von Sax Roma. Zum einen natürlich Fu Manchu, zum anderen auch seine Tochter Fa Lo Sui oder Shang-Chis Mentor Sir Dennis Nayland Smith. Das war bei Roma so ein Sherlock-Holmes-Verschnitt, der Fu Manchu jagte wie ein Van Helsing oder Javert.
Okay.
Den schickte Marvel 1983 einfach in den Ruhestand. 5 Jahre später wurde er noch ein letztes Mal erwähnt, ohne gezeigt zu werden. Und danach ist er einfach nie wieder benutzt worden. Und eine Zeit lang hat Marvel dann auch einfach gar nicht mehr erwähnt, wer Shang-Chis Vater war. Jahrzehnte später kamen sie dann auf die Idee, die Figur einfach umzubenennen, und so stellte sich dann 2010 heraus, dass Fu Manchu nur ein Deckname gewesen war und der Vater eigentlich Zheng Su heißt. 3 Jahre später wurde dann auch Shang-Chis Schwester Fa Lo Sui umbenannt in Zheng Bao Yu. Und Spoiler, beide sind auch im Film und beide heißen dort dann nochmal anders. Dieser Film wurde 2018 in Auftrag gegeben, als Ike Perlmutter nichts mehr zu sagen hatte und sicherlich auch inspiriert durch den unglaublichen Erfolg von Black Panther. Also Creed-Regisseur Ryan Coogler, selbst Person of Color, hatte mit einem fast ausschließlich schwarzen Cast einen Film gedreht, der das mittlerweile doch etwas formelhaft gewordene MCU-Konzept um eine gänzlich neue Perspektive bereicherte, was weltweit $1,3 Milliarden einspielte und sehr nötigen frischen Wind in das Marvel-Filmuniversum brachte. Ein Trick, den Marvel mit Shang-Chi wiederholen wollte, bloß diesmal mit asiatischem Cast und Crew. Ostasien ist ja ohnehin einer der wichtigsten internationalen Märkte für Filme. Speziell für dort hatte Marvel ja schon in Iron Man 3 extra Szenen mit chinesischem Cast gedreht, die im Westen kaum in der fertigen Schnittfassung aufgetaucht sind. Da ist es schade, dass dem Film Shang-Chi eine Premiere in China bis heute verwehrt blieb, weil das gegen neueste chinesische Bestimmungen verstoßen hätte. Als Regisseur wurde Destin Daniel Cretton ausgewählt, ein Amerikaner mit japanischstämmiger Mutter, der mit den Brie Larson-Filmen Short Term 12, The Glass Castle und Just Mercy auf sich aufmerksam gemacht hatte. Cretton schrieb auch die Story, und zwar zusammen mit Dave Callahan, dessen Mutter Chinesin ist. Callahan hatte zuvor einen der Drehbuchentwürfe für Ant-Man geschrieben, außerdem die Zombieland-Fortsetzung Double Tap und Wonder Woman 1984, wobei er dort nur als dritter Name aufgeführt wird, nach Patty Jenkins und Jeff Jones, die bei der Produktion leider deutlich mehr zu sagen hatten als er.
Boah, ich habe gerade direkt Gänsehaut bekommen.
Aber Cretton und Callahan hatten noch eine andere Aufgabe. Sie sollten endlich was mit dem klassischen Iron Man-Gegner Mandarin machen. John Favreau hatte den ja bereits in Iron Man 1 angeteased mit der Terrororganisation Ten Rings, benannt nach den außerirdischen Objekten, die dem Mandarin diverse Superkräfte gaben. Teil 3 schien uns dann den Mandarin zu geben, enthüllte ihn dann allerdings als einen Betrüger, gespielt von Ben Kingsley, analog zu den ganzen weißen Fu Manchu-Schauspielern. Sowohl ein Comic zum Film, aber auch der Kurzfilm All Hail the King haben dann enthüllt, dass dabei die ganze Zeit der echte Mandarin im Hintergrund die Fäden gezogen hatte. Und tatsächlich entpuppte sich dann ausgerechnet dieser Mandarin, der selbst mal als eine rassistische Karikatur in der Tradition von Fu Manchu angefangen hatte, als Ausweg, wie Shang-Chi ohne die Rechte an Sex Romers Figuren funktionieren konnte. Sie verschmolzen einfach beide Schurken zu einem. Shang-Chi ist im MCU einfach der Sohn des Mandarin. Hier jetzt gespielt von Tony Leung aus Chungking Express, Hardboiled, Zyklo, In the Mood for Love, Infernal Affairs und Hero. Ausgezeichnet mit 7 Hongkong Film Awards, dem Preis der Filmfestspiele von Cannes und diversen anderen Preisen. Ein fantastischer Schauspieler, der laut dem YouTube-Kanal Accented Cinema in Asien auch der Mann, der mit den Augen spricht, genannt wird und den im Westen kaum jemand auf dem Schirm hatte, auch wenn sich das jetzt mit seiner ersten Rolle für einen amerikanischen Film, seiner ersten englischsprachigen Rolle überhaupt, vielleicht ändern könnte.
Der kommt mir aber ganz ehrlich bekannt vor. Ich meine, ich habe neben meiner Liebe für französische Filme, gucke ich ja sehr viel chinesische Filme, auch so unbekanntere. Und der kommt mir so verdammt bekannt vor.
Also der hat halt viel mit Wong Kar-wai gearbeitet, mit Ang Lee, aber das sind halt alles so Arthouse-Sachen, die eigentlich nicht so deine Baustelle sind.
Ja, ja, aber der kommt mir ultra bekannt vor.
Also wie gesagt, Hard Boiled, das ist hier dieser Chow Yun-Fat Actionfilm. Mhm. Da ist er drin. Infernal Affairs, das war die Vorlage für The Departed.
Okay.
Da ist er drin. Und ich muss zugeben, das ist tatsächlich auch einer meiner Blindspots, wo ich nicht viel gesehen habe.
Mhm. Boah, naja. Ich weiß nicht. Der kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
Okay. Naja, wie sich all das auf den fertigen Film auswirkt, könnte euch Dennis jetzt schon sagen.
Ja.
Aber ich muss den Film erst noch gucken. Ich habe zu viel Zeit mit Recherche verschwendet. Und ich gucke den genau jetzt.
Bis gleich.
Bis gleich. Und da sind wir wieder.
Hi.
Es war ein wirklich brillanter Schachzug, Shang-Chi zum Sohn des Mandarin zu erklären und zugleich den Mandarin zu einer deutlich weniger offensiven Figur zu machen, die nicht mal mehr Mandarin heißt.
Ja.
Wobei der Film noch sehr viel mehr Details aus den Comics geändert hat. Zum Teil ist das auf Tony Leung zurückzuführen, der wirklich carte blanche hatte, jedes beliebige Detail der Rolle zu ändern, um seine eigene Version des Charakters zu entwickeln, denn Stan Lee und Don Heck waren 1963 nicht unbedingt die wokesten Comic-Schöpfer der Welt. Asiaten waren für Iron Man, dessen Origin tief im Vietnamkrieg verwurzelt war, ohnehin ein häufiges Feindbild. Und bei diesem Gegner, dem unangefochtenen Erzfeind von Tony Stark, drehten sie dann alle Regler bis auf Anschlag. Zum Teil sind die Änderungen aber auch nötig für den Plot des Films. Das beginnt mit dem Alter des Mandarins. Die Comicfigur war 1963 eingeführt worden, ein Jahr nach seinem Gegner Iron Man, und es ist schwer, sein Alter einzuschätzen. Ich sag mal, jünger als 40 war er wohl eher nicht, aber auch nicht älter als 60. Mhm. Was seine Geburt vermutlich irgendwo vor dem Ersten Weltkrieg einordnete.
Ja.
Im Film hingegen sehen wir einen jungen Mandarin und es könnte ein Outtake aus der kontroversen Realverfilmung von Mulan aus 2020 sein. Und wenn wir mal Disney beiseite schieben, lässt sich die Mulan aus der chinesischen Legende ungefähr auf das 4. bis 6. Jahrhundert nach Christus datieren. Ein Untertitel der chinesischen Erzählerin sagt später, dass er 1000 Jahre lang Geld und Macht hinterherjagte. Ich nehme an, dass diese Angabe gerundet ist, aber so von etwas über 900 bis etwas unter 1100 Jahren ist eigentlich alles drin.
Ja.
Auch ohne es genau zu nehmen, das macht Wen Wu, wie der Charakter hier heißt, zum unsterblichen Ra's al Ghul des MCU.
Ja.
Und alles, was mehr als 900 Jahre alt ist, würde ihn älter als Genghis Khan machen, der in den Comics ganz ausdrücklich sein entfernter Vorfahre war. Wie im Comic findet er 10 kreisförmige Objekte, allerdings weichen restlos alle Details schon wieder von der Vorlage ab. Der Film sagt, er fand sie in einem Krater oder stahl sie aus einem Grab. Im Comic war es ein Raumschiff in einer Höhle. Ein bisschen wie bei Abin-Sur, bloß dass Axon Carr vom Planeten, von dem auch Fin Fang Foom stammt, überhaupt nicht wollte, dass der Mandarin die 10 Zylinder aus seinem Schiffsantrieb herausnimmt und als Ringe auf die Finger zieht. Machte er aber trotzdem. Und jeder Ring gab ihm eine andere Kraft. Einer ließ ihn Moleküle neu anordnen, also zum Beispiel Sauerstoff in Giftgas umwandeln, einer verschoss Energiestrahlen, einer bewegte die Luft um Personen oder Gegenstände herum, was einen ähnlichen Effekt wie Telekinese hatte, was aber auch zum Erzeugen von Tornados benutzt werden konnte. Mit dem 4. Ring konnte er Dinge desintegrieren, mit dem 5. Dunkelheit erzeugen, der 6. Ring gab ihm die Kräfte von Magneto, der 7. machte Feuer, Ring Nummer 8 gab ihm mentale Manipulationen und Illusionskräfte, Nummer 9 kontrollierte Elektrizität, und der letzte war nichts anderes als die Waffe von Captain Cold oder Mr. Freeze. Im MCU werden sie Ringe genannt, weil der Begriff 10 Rings schon seit Iron Man 1 immer wieder benutzt worden war. Aber Fingerringe sind es hier nicht.
Und die Änderung ist das Beste, was sie gemacht haben.
Also die haben so, so viele gute Änderungen gemacht. Deswegen fällt es mir schwer, das jetzt festzulegen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Änderung.
Ich find's halt gut, weil es, wenn du dem die klassischen 10 Rings gegeben hättest, wäre das zu nah an Thanos dran.
Ja, sehe ich auch irgendwo.
Und du hättest halt nicht dieses Vater-Sohn-Ding machen können.
Ja, das ist eigentlich noch wichtiger.
Ja.
Also im Film sind es 10 Armreifen, 5 für jeden Arm, sehr viel verwurzelter in chinesischer Kultur und auch im Kampfsport, als es die Ringe aus den Comics gewesen wären.
Ja, und das ist genial.
Ja. Ihre Fähigkeiten sind bei weitem nicht so klar definiert wie bei Stan Lee und Don Heck. Brauchen sie auch nicht. Sie sind Magie.
Ja.
Und die chinesische, lediglich untertitelte Erzählstimme von Shang-Chis Mutter benutzt das Wort Mo Fa dafür. Das ist eigentlich ein Wort für westliche Märchenmagie oder die Magie, die von westlichen Dämonen stammt. Hier so eine Faustnummer und so.
Okay.
Das hat nichts mit chinesischen Überlieferungen zu tun. Aus der Sicht wäre Fa Shu vorzuziehen für chinesische Zaubersprüche oder auch Fa Li, eine übernatürliche Macht. Ich weiß gar nicht mal, ob das wirklich einfach an der Trotteligkeit von Marvels Produktionsteam liegt, die alle chinesischen Dialoge erst auf Englisch geschrieben und dann umständlich ins Chinesische übertragen haben, oder ob Mo Fa bewusst gewählt wurde, weil die Magie in Shang-Chi etwas Fremdes ist.
Oh.
In den Comics stammten die Ringe buchstäblich von einem sterbenden Alien und im MCU sind sie sogar noch fremder als das, wie uns die Mid-Credit-Szene verraten wird. Also ich glaube, da ist eine Intention hinter.
Ja, glaube ich auch, weil da sind so viele chinesischsprachige Menschen am Werk. Ich glaube nicht, dass das einfach nur ein Fehler war. Da wird doch irgendjemand dann gesagt haben, wenn das keine Intention gewesen wäre. Ey, hör mal, ein anderes Wort wäre dafür besser oder irre ich mich?
Nee, da irrst du dich auf gar keinen Fall.
Ja, deswegen denke ich mal, dass das die Intention war. Dass man quasi die Begriffe für die chinesische Magie halt nicht gewählt hat, weil die für die westliche Magie was Fremdes bedeuten.
Ja, es gibt einen Haken in der Theorie, da komme ich aber gleich erst zu.
Okay.
Wen Wu reitet durch eine Mongolenarmee und erzeugt mit allen 10 Ringen zusammen eine Art Kraftfeld, das die mongolischen Pfeile abhält. Dann nutzt er sie wie Whiplashs Elektropeitschen und mäht damit seine Feinde nieder. Und schon wieder arbeiten alle Ringe gemeinsam. Es hat nicht jeder von ihnen einen anderen Effekt. Auf jeden Fall schneidet er sich eine Schneise durch die gegnerische Armee und seine eigenen Leute reiten ihm hinterher und nehmen die Stadt ein, wo er sich eine Festung baut, in der er seine Leute ausbildet. Diese Leute nennt er seine 10 Rings. Sie ändern den Verlauf der Geschichte. Und ihre Nachfolger Jahrhunderte später entführen dann in Obadiah Staines Auftrag einen gewissen Tony Stark, während die Ringe ihn jung hielten. Andere Ten Rings Leute gaben Whiplash sein Ticket nach Monaco oder versuchten in Ant-Man die Yellowjacket-Rüstung zu kaufen.
Mhm.
1996 unterhält er sich dann mit einem Untergebenen über Ta-Lo, ein verborgenes Dorf voller uralter Magie, wo eine geheime Kampfkunst gelehrt werden soll. Das klingt erstmal nach Kunlun aus den Iron Fist Comics, ist aber ganz anders, wie wir noch sehen werden. Der Name Ta-Lo ist in den Comics eigentlich eine Taschendimension, in der die chinesischen Götter wohnen, eingeführt in den Seiten von Thor von Autor Mark Gruenwald, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Der hatte unter anderem John Walker, Brock Rumlow, Flag Smasher und Projekt Pegasus erfunden. Thor besuchte im Laufe der Jahre zahlreiche Pantheons aus allen Ecken der Welt, alle mit ihrem eigenen Asgard-Äquivalent, dem Olymp zum Beispiel.
Mhm.
Ja, und die chinesischen Gottheiten lebten dann halt in diesem Ta-Lo. Dass Chinesen, die diesen Film sehen, jetzt etwas verwirrt, weil sie weder das Konzept noch den Namen kennen.
Okay.
Also da ist es halt wieder dann eine Marvel-Adaption.
Mhm. Was vollkommen in Ordnung ist.
Es ist halt wirklich ein Hybrid.
Ja.
Das ist ein Hybrid aus Ost und West. Das ist auch ganz klar. Das ist auch Teil der Story.
Ja, das ist, wenn Leute mich gefragt haben, als ich den Film geguckt habe, wie ich ihn finde, habe ich es damit beschrieben, dass es so eigentlich die, ich will jetzt nicht sagen modernen, aber so die Ende der 90er, Anfang 2000er Jackie Chan Filme im MCU ist.
Ein ganzes Stück weit, ja.
So, und in den, jetzt nicht von den Hongkong-Movies von Jackie Chan, aber diese ganzen westlich gedrehten Filme wie Rush Hour und sowas alles.
Es gibt auch Anspielungen auf die Hongkong-Filme von Jackie Chan.
Ja, ich weiß, aber worauf ich hinaus will, ist, dass Shang-Chi genau so eine Mischung ist wie jetzt zum Beispiel Rush Hour und so.
Ja, oder Rumble in the Bronx oder so, ja.
Genau, und das ist großartig.
Ja. Auf dem Weg nach Ta-Lo wird er von seinen Leuten getrennt und trifft dann alleine auf Ying Li, die spätere Mutter von Shang-Chi. Dessen Mutter in den Comics war ursprünglich mal eine Weiße gewesen, weil Engelhards Editor damals dachte, die amerikanischen Leser würden den Charakter sonst abweisen. Aber das wurde schnell unter den Tisch gekehrt. Mittlerweile sind beide Elternteile chinesisch.
Richtig so.
Verbindungen zu Ta-Lo haben sie allerdings beide nicht. Sie beginnen zu kämpfen. Und für einen MCU-Film ist das sehr schön choreografiert.
Ja.
Also klar, es reicht nicht an Wuxia-Klassiker wie Tiger and Dragon oder House of Flying Daggers heran. Und es ist mehr CGI als Wire Fu. Aber für eine Disney-Produktion ist das wirklich ganz ordentlich.
Ja, und es erinnert so krass an Tigers and Dragons.
Wo ja auch Michelle Yeoh mitspielt, die in diesem Film später noch auftauchen wird.
Ja, richtig. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass Jet Li irgendwo um die Ecke kommt.
Choi Yun-Fat, oder?
Ist Jet Li nicht in Tigers and Dragons? Auf jeden Fall in einem Film ist Jet Li auch dabei.
Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Choi Yun-Fat, Chang Chen.
Nee, du hast recht.
Kein Jet Li.
Aber der hat auch so einen Film, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Mich ich gerade die Filme?
Hero.
Ja, Hero, genau. Hero ist
mit Jet Li und mit Tony Leung.
Genau, dann habe ich das verwechselt. Dann ist das der.
Ja.
Aber trotzdem, Jet Li, ich hätte mich gefreut, wenn er ein Cameo gehabt hätte.
Ja, vielleicht in der Fortsetzung.
Ja. Ich habe übrigens eine super Idee für die Fortsetzung, aber da reden wir am Ende drüber.
Ich bin gespannt.
Oh ja.
Eins möchte ich noch zu dem Kampf sagen. Die Zeiten, in denen alle Marvel-Filme gleich aussahen, liegen definitiv hinter uns.
Ja.
Und auch die Farben sind kräftig und schillernd. Dagegen wirkt Age of Ultron echt wie ein Schwarz-Weiß-Film.
Ja.
Und wir sehen schnell, dass sich die beiden ebenbürtig sind. In Zeitlupe tanzen die beiden umeinander herum und am Ende liegt er in einem Teich. Sie erzählt aus dem Off, "That's how I met your father."
Nice.
An dieser Stelle sehen wir, dass Shang-Chi die Geschichte als Kind von seiner Mutter erzählt bekommt. Er fragt, wie sie seinen Vater besiegen konnte, wenn die Ringe doch so mächtig sein sollen, und sie sagt, dass in Ta-Lo alle von der Magie der großen Beschützerin gestärkt werden. Also aus Great Protector alleine lässt sich das Geschlecht nicht ableiten, aber der Film benutzt weibliche Pronomen für den Drachen.
Wieso muss ich gerade an die Göttin Hylia denken?
Da gibt's ja gleich drei Drachen in Skyward Sword.
Ich weiß, aber warum ist das die erste, die mir in den Kopf schießt?
Oh. So oder so, es ist dieser Drache, der irgendwann auch Shang-Chi seine Kraft, seine Magie geben wird. Und, jetzt wird's interessant, auch hier das Wort Mo-Fa, das Wort für westliche Magie. Wieder nicht Fa-Shu oder Fa-Li. Das lässt an sich darauf schließen, dass es keine Absicht von Marvel war, welches Wort hier benutzt wurde. Mhm. Also chinesische Drachen haben ja wohl kaum dämonische Magie wie Mephisto.
Nee.
Aber ich habe auch da eine mögliche Erklärung und auch das ist reine Spekulation.
Okay.
Vielleicht wollten sie, dass jegliche Magie im MCU, egal aus welchem Winkel der Erde, irgendwie in das System passt, das sie in Doctor Strange eingeführt hatten. Und da war es ja definitiv dämonische Magie, die Tilda Swinton ja zum Beispiel aus Dormammu herauszog.
Ja.
Wenn das kompatibel sein soll, dann ist vielleicht einfach alles Morpha.
Ja, ich verstehe. Man müsste jetzt wissen, wie die chinesische Übersetzung bei Doctor Strange ist.
Da kann ich dir, also ohne es gesehen zu haben, kann es nichts anderes als Morpha sein.
Ja gut, vielleicht um da eine Brücke zu schlagen, haben sie sich dafür entschieden. Wer weiß das?
Ja, das ist halt wie gesagt meine Theorie.
Ja.
Aber es ist auch nur eine Theorie.
A Film Theory!
Als Ying Li dann zusammen mit Wen Wu Ta Lo verließ, ließ sie allerdings auch das Morpha des Drachen zurück. Was sie letztlich das Leben kostet, aber soweit sind wir noch nicht. Die genauen Umstände ihres Todes hebt sich der Film nämlich für eine Rückblende im Finale auf. Sie gibt Shang-Chi ein Jade-Amulett und bindet es ihm um den Hals. Es soll ihm helfen, immer den Weg nach Hause zu finden. Der Film springt in die Gegenwart. Shang-Chi, den alle erst einmal nur Sean nennen, wie in Off the Dead oder wie in Das Schaf, der ist mittlerweile erwachsen, trägt immer noch das Amulett um den Hals und wird gespielt von Simu Liu,
dem auf Twitter dem sympathischsten Schauspieler in den letzten Monaten.
Ja und nein.
Okay.
Der fällt auf Twitter und generell im Internet ausschließlich durch extrem schlechte und extrem gute Tweets auf und nichts dazwischen. Das fing damit an, dass er vor Jahren als unbekannter kleiner Schauspieler Marvel angetweetet hatte und sich auf die Rolle des Shang-Chi beworben hatte, bevor der Film überhaupt bestätigt war.
Wow.
Mal cyberstalkte und mobbte er Leute, die es gewagt hatten, nicht jedes Detail des Trailers in den Himmel zu loben, selbst wenn sie insgesamt eher positiv darüber sprachen.
Oh.
An anderer Stelle schrieb er aufrichtig darüber, wie viel es bedeutet, in Hollywood endlich auch Rollen spielen zu können, in denen er nicht bloß namenloser chinesischer Gangster Nummer 3 ist, der in einer Szene vom weißen Helden des Films verprügelt wird.
Ja.
Dabei sind zwischen 5% und 6% der Bevölkerung der USA Asian Americans. Also da hinkt die Repräsentation in der Popkultur wirklich noch gewaltig zurück.
Ja.
Du hattest letztens auch einen guten Tweet von ihm mitbekommen. Irgendwas mit Andrew Garfield?
Ja, er hat geschrieben, es ist ja die ganze Debatte, sind Tobey Maguire und Andrew Garfield im MCU, also in Spider-Man. Und daraufhin hatte er getwittert, ich muss euch leider verkünden, dass Andrew Garfield nicht in Shang-Chi ist.
Das fand ich großartig. Okay, das ist echt gut. Eine Postkarte liegt neben seinem Bett. Er glaubt zu diesem Zeitpunkt im Film, dass sie von seiner Schwester stammt. Die Adresse, an die die Karte 3 Monate zuvor geschickt wurde, zeigt, dass er in San Francisco wohnt, wie Ant-Man, für den im Film aber kein Platz war, auch wenn kurz überlegt worden war, dass die beiden sich kurz über den Weg laufen.
Nee, nicht Ant-Man, ich will jemand anderen und Shang-Chi zusammen.
Wen?
Ja, wen wohl? Wen aus Ant-Man will ich auf Shang-Chi treffen lassen? Den bis dato coolsten asiatischen Charakter im MCU.
Wer?
WandaVision.
Ah! Ant-Man 2.
Ja.
Ja, ich hatte an Ant-Man 1 gedacht und da ist er ja gar nicht drin.
Ah, nee, ich rede von, ja, ich komme nicht auf den Namen.
Jimmy Woo.
Genau, Jimmy Woo.
Ja, ja.
Ah, das wäre so schön gewesen, wenn Shang-Chi irgendwann verhaftet wird und es ist einfach Jimmy Woo, der ihn verhaftet. Das wäre großartig gewesen.
Ich hatte ja gehofft, dass in der Post-Credit-Scene Jimmy Woo auftaucht und Shang-Chi auf die Atlas Initiative anspricht.
Okay.
Wegen Agents of Atlas. Das sind im Moment in den Marvel-Comics diese ganzen asiatischen Heldinnen und Helden.
Ach,
also
cool.
Shang-Chi, Silk, Jimmy Woo selber, dann diese, die für die koreanischen Handyspiele erfunden worden sind. Hier Aero und
Amadeus?
Swordmaster. Amadeus ist mit drin. Ich glaube, die einzigen, die fehlen, sind die Mutanten. Also hier Sunfire und Revenge und so.
Ah, okay.
Aber ja, das ist halt Agents of Atlas. Ich habe halt jetzt nicht an Jimmy Woo gedacht, weil ich an Ant-Man 1 gedacht hatte. Denn in Ant-Man 1 sind ja auch die Ten Rings aufgetaucht. Und Ant-Man 1 teilt sich einen Drehbuch-Co-Autoren mit Shang-Chi.
Ah, okay, ich verstehe.
Aber warum eigentlich San Francisco? Da habe ich auch eine Antwort für, auch das wieder Spekulation. Es ist die Stadt mit dem ältesten Chinatown Amerikas und die Stadt mit den meisten Chinesen außerhalb von Asien. Mhm. 1906 wurden große Teile von einem Erdbeben zerstört und damit sie angesichts der wachsenden Sinophobie in Amerika ihr Viertel nicht ganz verloren, bauten sie es mit so vielen Klischees wieder auf, dass es fast geplatzt wäre. Aber Klischees, die die Amerikaner unterhaltsam fanden. Überall Drachen, überall Gold, wie eine Disneyland-Version von China.
Also aber, sie machten aber von den Chinesen selber gebaut.
Ja, aber bewusst als Touristenattraktion.
Ja, finde ich gut. Dann haben sie die Weißen wenigstens ein bisschen ausgenutzt.
Ja, so konnten sich Chinatown halt nicht nur retten, sondern zum erfolgreichsten Chinatown Amerikas machen.
Richtig so.
Ja. Wobei, schöner wäre es gewesen, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Ne?
Ja, natürlich. Aber sie haben aus dem, was ihnen passiert ist, Profit geschlagen.
Ja, ja. Wobei seine Adresse nicht in Chinatown liegt. Wohl aber das Fairmont Hotel, wo er reichen Gästen die Autos parkt. Dabei arbeitet er mit seiner ehemaligen Mitschülerin Katie Chen zusammen, nicht aus den Comics. Und die ist gespielt von Rapperin und Schauspielerin Awkwafina aus Ocean's 8 und Crazy Rich Asians. 2019 bekam sie einen Golden Globe für The Farewell. Und in Disneys kommendem Live-Action-Remake von Ariel spricht sie die Möwe Scuttle. Im Original war das noch Buddy Hackett aus dem ersten Herbie-Film. Das ist schon eine deutliche Änderung, aber das Original ist ja auch immer noch gut, dasselbe einfach nochmal genauso zu drehen, wäre auch Quatsch.
Ja.
Ich mag sie.
Ja.
Sehr sympathischer Mensch, unfassbar ansteckende gute Laune.
Ja, und eine unfassbar gute Gesichts-, also Mimik.
Ja. Ja. Sie soll einen aufgemotzten BMW parken, der direkt aus Need for Speed stammen könnte, und sie lädt Shang-Chi ein, mit einzusteigen. Er macht das, weil er immer alles macht, was sie an Ideen hat, und sie lässt die Reifen qualmen und rast durch San Francisco. Er bangt um sein Leben. Schnitt. Die beiden treffen sich mit einer weiteren Schulfreundin von früher, Sue. Sie reden über alte Zeiten, in denen ein anderer Schüler Shang-Chi verprügeln wollte und Katie ihn gerettet hat, indem sie sich vor dem Typen aufgebaut und in voller Lautstärke Hotel California gesungen hat, um den Angreifer zu verwirren. Dann sind sie zu Soe ins Auto gestiegen und davon gedüst.
Ich sag ja immer, dass ich so Humor in Filmen nicht mag, ne? Mhm. Bei Shang-Chi könnt ihr das komplett streichen, weil das einfach so blöder, dumpfer Humor ist. Ich liebe es.
Ich liebe ihn teilweise. Also alles, was von Awkwafina kommt oder mit ihr zu tun hat, ist großartig. Was von anderen Leuten kommt, mag ich nicht immer. Also die Stewardess zum Beispiel fand ich fürchterlich, aber da kommen wir gleich erst zu. Mhm. Sue hat all das mittlerweile hinter sich gelassen, die ist erwachsen geworden und ist langweilig geworden. Sie sagt, sie leben nun mal in einer Welt, in der die Hälfte der Menschheit von jetzt auf gleich verschwinden kann. Da muss man was aus dem Leben machen, das man hat, und sollte es nicht mit Quatsch verschwenden. Woraufhin Katie Shang-Chi überredet, um Mitternacht noch in einer Karaoke-Bar zu gehen, wo die zwei dann irgendwann aneinander gelehnt auf einem Sofa einschlafen, und das hat halt eine sehr schöne Authentizität. Auch schön ist, dass er, wie gesagt, selbst nicht in Chinatown wohnt, sondern nahe des Hotels, für das beide arbeiten. Sie aber wohnt in Chinatown, und zwar weit genug, dass sie mit dem Bus zum Fairmont fahren, von da aus. Das heißt, er ist ihr zuliebe bestimmt eine Dreiviertelstunde länger unterwegs, als er müsste, wenn er direkt zur Arbeit fahren würde. Er fährt am Hotel vorbei, fährt dann zu ihr, holt sie dann ab und fährt dann zurück.
Wenn die in der Fortsetzung nicht zusammenkommen, dann gucke ich den Film nicht.
Bist du jetzt die Oma von Katie?
Ja, eindeutig. Wenn die nicht eine Romanze haben, dann gucke ich den zweiten Teil nicht.
Die Oma fragt nämlich auch, wann die beiden endlich heiraten, und er sagt, sie sind nur Freunde. Und ich mag das. Ich mag, dass das so bleibt.
Ja, aber die sind verdammt nochmal füreinander geschaffen.
Ja, aber ich finde gut, dass der Film das nicht auch noch auswalzen muss, weil der diese klassische Checkliste in Hollywood abarbeitet.
Ja, ja, richtig. Ich fänd's gut, wenn der zweite Film einfach, okay, die sind jetzt zusammen, aber nicht zeigt, warum und wie.
Ich fänd's sogar fast noch besser, wenn die die Dynamik von jetzt beibehalten würden. Okay. Wenn die keine anderen Leute daten, wenn die keine anderen Leute daten, aber wenn die halt trotzdem nicht, weiß ich nicht, im Bett aufwachen oder sowas.
Ja.
Vielleicht in eine WG ziehen, wo sie dann aber auch separate Zimmer haben.
Ja, ja, aber es wird auch schon reichen, wenn irgendwie gesagt wird, dass die beiden jetzt sich treffen oder so. Aber sie müssen ja nicht darauf eingehen im Film selber.
Ja.
Da würde mir reichen.
Sie steigen in den Bus zur Arbeit und dort will ein Typ Shang-Chis Jade-Anhänger stehlen. Er will ihn natürlich nicht rausgeben und plötzlich sind da zwei weitere Typen. Der erste schubst Katie wirklich brutal zur Seite, also packt die am Kopf und knallt die gegen die Fensterscheibe. Und das ist dann der Moment, wo Shang-Chi seinen Kung-Fu auspackt und der ganze Film ändert sich. Der schlägt dem ersten Angreifer so hart in den Plexus, dass der in Zeitlupe durch den Bus fliegt, in Fahrtrichtung. 120 Frames pro Sekunde, das ist schon ganz ordentlich für die Zeitlupe, reicht aber natürlich nicht an die 4000 Frames in Dread heran, aber das ist schon, der ganze Film schaltet jetzt quasi einen Gang höher.
Ja.
Die beiden Nächsten greifen an und die Szene versucht ein bisschen in die Jackie Chan Kerbe zu schlagen, hast du ja schon gesagt. Schafft die Szene auch beinahe. Die Choreografie ist super, die Performances sitzen. Ich finde aber, der Schnitt ruiniert wirklich eine Menge.
Okay.
Man sieht, dass Simu Liu es kann. Aber das hastige Gekatte alle 1 bis 2 Sekunden lässt es so aussehen, als bräuchte er die Unterstützung aus dem Computer oder als hätten sie 30 Takes zu einer einzigen Szene gefrankensteint. Du kriegst nicht
klar. Ich glaube, was cooler gewesen wäre, wäre so eine Oldboy-Szene.
Ja. Ja, das versuchen sie ja gleich sogar. Aber du kriegst einfach nicht die Rasanz und die physische Glaubwürdigkeit eines Hongkong-Films hin, vor allem eines aus den 70ern, wenn alle 1 bis 2 Sekunden ein Schnitt kommt. Das wirkt halt, als wäre Simu Liu nicht in der Lage, den ganzen Kampf in einem Take zu drehen. Dabei traue ich ihm das wirklich zu.
Ja.
Choreografiert wurden die Fights übrigens von Bradley James Allen, über den wir erst bei Hellboy 2 gesprochen haben, und von dem ich erst danach erfahren habe, dass er auch die Kämpfe bei Scott Pilgrim choreografiert hatte, was eine ganze Menge erklärt.
Oh ja.
Der war halt Mitglied in Jackie Chans Stunt-Team und mit dem an Bord erklärt das natürlich, warum der Kampf ein wenig an Jackie Chan-Filme erinnert.
Oh ja.
Bradley Allen ist übrigens auch der Film gewidmet, der starb leider nach Ende der Produktion und bevor der Film ins Kino kam. Shang-Chi nutzt seine Jacke wie Chan in Rumble in the Bronx und später hängt er auch noch von außen am Bus wie Jackie in Police Story. Ein Typ namens Clef livestreamt den Kampf auf Facebook. Das ist die zweite Rolle von Schauspieler Zach Cherry im MCU.
Oh ja.
In Spider-Man Homecoming war er ein Hotdog-Verkäufer.
Do a backflip!
Ja, genau. Und das ist halt ein Beispiel von Humor, der mich ein bisschen stört, weil das soll halt lustig sein, aber das nimmt die Fahrt aus dem Kampf heraus.
Ja, aber es ergibt wieder Sinn wegen der Zeit, in der wir leben, ne?
Ja.
Dass jemand sich mehr Sorgen um seinen Livestream macht, als um sein Leben wirklich.
Ja, dass du das sagst, ist natürlich klar.
Ja, aber es ist halt einfach so. Er hätte ja auch panisch da irgendwie sich in der Ecke verkriechen können.
Ja, das stimmt. Aber das Problem ist, dass dieser ganze Kampf nicht richtig in Gang kommt. Du hast halt ständig hier geschnitten, da geschnitten, hier geschnitten, da geschnitten, hier nochmal eine Zeitlupe, ja, da geschnitten. Dann kommt dieser Typ dazwischen am falschesten Moment überhaupt und ja, macht halt seine Gags mit seinem Handy und dann geht der Kampf wieder weiter.
Ja, aber das ist auch wieder, ich kann es nicht erklären, aber es passt halt irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine super geniale Szene ist, aber das war jetzt auch nichts, was mich gestört hat, weil es einfach passt, dass er da auf einmal sagt, yo Leute, hier, bla bla bla, ich bin gerade im Bus.
Na? Mich hat's halt ein bisschen gestört, wenn der Kampf sonst sauber und aus einem Guss wäre und wenn die dann mal kurz zu dem Typen hinschneiden und wieder zurück, das wäre vielleicht nochmal was anderes. Naja. Katie starrt jetzt Shang-Chi mit offenem Mund an. Dann steht ein weiterer Typ auf von der letzten Bank, Florian Munteanu, geborener Münchner. Der spielt die MCU-Version des Marvel-Charakters Douglas Scott oder vielleicht auch William Scott, schwer zu sagen. Den Superschurkennamen Razor Fist haben sich die beiden nämlich geteilt und so getan, als wären sie ein und derselbe Typ.
Ach so.
An sich eine nette Idee, aber William starb dann direkt in seinem zweiten Heft.
Na super.
Douglas überlebte 37 Jahre länger. 2018 wurde er unrühmlich von Deadpool getötet. Und auch Razor Fist ist eigentlich keine gute Idee. Denn die Klinge an seinem Arm, die ihm den Namen gibt, ist computeranimiert und auch das gibt dem Kampf schon wieder so eine inhärente Unglaubwürdigkeit. Das ist nicht cool, das ist sichtbar unecht, so wie ein ungeschickt vorgeführter Zaubertrick. Die 36 Kammern des Uncanny Valley.
Wow.
Ja. Und schon wieder gibt es ein paar Gags, die das Tempo rausnehmen. eine junge Frau, die im Bus ihre Masterarbeit oder sowas geschrieben hat, da hatte sich Katie gerade eben sogar noch lustig drüber gemacht, will jetzt ihren Laptop einpacken und Shang-Chi reißt ihr den aus der Hand, blockt damit einen Schlag von Razorfist ab und gibt ihr dann 2 halbe Laptops zurück. Ich hoffe mal, sie hatte ihre Arbeit in der Cloud gespeichert.
Nee.
Schade.
Ja.
Der etwas tüttelige Busfahrer dreht sich zum Kampf um, statt in den Spiegel über der Windschutzscheibe zu gucken, sieht deswegen nicht nach vorne, rammt ein Auto und schlägt sich selber am Lenkrad bewusstlos. Der Bus fährt aber ungebremst weiter den Berg herunter, denn der Kampf gegen Razorfist hatte die Bremsleitungen durch den Fahrzeugboden hindurch zerschnitten. Was eigentlich nichts bringt, denn so ein Bus hat Druckluftbremsen, bei denen ein Schaden sofort den Bremsvorgang auslösen würde, aber naja, Rule of Cool halt.
Mhm.
Die charakteristische Steigung der Straße ist übrigens noch ein Faktor, der für San Francisco sprach.
Ich wünsche mir übrigens irgendein Video, das 2 Filme zusammenschneidet an der Stelle. Und zwar hätte ich gerne einen Zusammenschnitt von Speed und Shang-Chi.
An Speed musste ich auch denken, aber da war schon mal ein Trailer, ja.
Ja, ja, aber das wäre ein cooler Zusammenschnitt.
Oh ja. Meinst du jetzt, dass das eine derselbe Bus ist oder meinst du, dass die beiden Busse quasi nebeneinander herfahren?
Nein, nein, dass das eine derselbe Bus ist, dass du die ganze Zeit den Kampf siehst und immer wenn die Kamera zum Fahrer wechselt, hast du auf einmal hier Keanu Reeves oder so. Oder?
Mhm. Shang-Chi hüpft über die Sitze zum Steuer, lenkt den Bus in eine Querstraße, dann übernimmt Katie und er kämpft weiter gegen Razorfist. Der wiederum schneidet ein Loch in das Gummi des Knickgelenks in der Mitte des sehr langen Busses und Shang-Chi springt durch das Loch nach draußen und hält sich jetzt an der Außenseite des Fahrzeugs fest, bloß ohne Regenschirm.
Hm.
Razorfist greift ihn nochmal an und Shang-Chi rennt über das Dach, steigt vorne wieder ein und kämpft sich einmal durch den ganzen Bus, denn mittlerweile sind auch die anderen Schläger wieder aufgestanden. Und das erinnert jetzt echt an die Flurszene aus Oldboy, aber auch hier ist leider alles wieder voller CGI.
Ja.
Letzten Endes sagt Razorfist, Shang-Chi und seine Schwester würden verdienen, was sie noch erwartet. Eine Drohung, die vor dem weiteren Verlauf des Films nicht viel Sinn ergibt.
Ja.
Oder?
Nee, hast recht.
Shang-Chi kickt ihn dann mit beiden Füßen in den hinteren Teil des Busses, den er vorher mitten im Kampf evakuiert hatte. Auf sein Signal macht Katie dann eine harte Rechtskurve. Das ist dann zu viel für das ohnehin schon malträtierte Busgelenk. Und in einer weiteren vor CGI nur so triefenden Sequenz reißt dann das hintere Ende vom Bus ab und knallt in eine Baustelle. Die vordere Hälfte kommt mit Ach und Krach auf mehreren parkenden Autos und an einen Müllwagen gelehnt, gerade soeben zum Stehen. Katies Grinsen macht aus einer 2-Plus-Szene eine glatte 1. Razorfist steigt jetzt jedenfalls gut gelaunt aus den Trümmern der hinteren Bushälfte. Er hat nämlich, was er wollte, das Yada-Amulett. Von der Choreografie bis zur Post-Production dieser Szene verging ein ganzes Jahr. Gedreht wurde die Sequenz in 2 Blöcken, unterbrochen von einem Covid-Lockdown, der den gesamten Dreh zum Stillstand gebracht hatte. Und das Ende mit dem Abtrennen der hinteren Hälfte war erst ganz am Ende hinzugekommen. Eigentlich war der Plan gewesen, dass Shang-Chi Razorfist im Fenster einklemmt und beim Dreh haben sie dann erst gemerkt, das wäre nicht sehr glaubwürdig gewesen.
Mhm.
Shang-Chi packt sofort seine Taschen, um nach Macau zu reisen, wo seine Schwester ist, denn sie war es ja, von der er glaubt, dass sie ihm die Postkarte geschickt hatte.
Da muss ich tatsächlich sagen, da hätte ich einen anderen Ort cooler gefunden.
Madripoor.
Ja. Aber sowas ja. Von.
Aber Madripoor ist halt quasi Malaysien oder Thailand oder sowas. Macau ja, ist halt China.
Ja, und?
Ja, das ist ein sehr chinesischer Film. Der ist
ja, gut.
Nicht für Asian Americans gedreht, der ist nicht für generell Südostasien gedreht, der ist halt wirklich für Chinesen gedreht.
Ja, ja, klar. Aber alleine wegen der Continuity wäre es besser gewesen.
Ja, man hätte es machen können, auf jeden Fall.
Ja.
Katie wusste nicht mal, dass er eine Schwester hat. Und überhaupt wirft sie ihm jetzt vor, dass sie sich ein halbes Leben lang kennen, dass sie aber nach all der Zeit offenbar gar nichts von ihm weiß. Shang-Chi sagt, dass er seine Schwester vor ihrem gemeinsamen Vater beschützen muss und Katie sagt, er soll ihr das im Flugzeug erklären. Macht er auch. Der Film erklärt nicht, warum sich die beiden einen Last-Minute-Flug nach Macau und vor allen Dingen den Verdienstausfall leisten können. Eigentlich waren sie gerade auf dem Weg zu ihrer nicht gerade gut bezahlten Arbeit. Naja. Es gibt einen Flashback zurück in seine Kindheit nach dem Tod seiner Mutter. Sein Vater lässt ihm Kampfunterricht geben. Seine Schwester steht daneben. Er muss immer wieder gegen denselben Baumstamm schlagen. Musste Stockhiebe stoisch erdulden. Musste mit allen möglichen Waffen das Töten lernen. Sein Lehrmeister ist Death Dealer, ein maskierter Assassiner aus den Comics. und bei jeder noch so kleinen Schramme strafte ihn sein Vater mit offen zur Schau gestellter Verachtung. Das ist ein sehr hartes, männliches Kämpfen, kein Vergleich zum eleganten Tai-Chi-ähnlichen Stil von Shang-Chis Mutter am Anfang des Films.
Ja.
Das ist Teil des Leitmotivs des Films. Die Jahre gehen ins Land, seine Schwester trainiert ebenfalls, allerdings heimlich und nur nachts, vor allem mit Sheng Biao, auch bekannt als Seilwurfeisen oder Seilspeer. Mit 14 war Shang-Chi einer der besten Kämpfer der Ten Rings, gierig nach der Anerkennung seines Vaters. Der schickte ihn auf seine erste Mission. Und da wird der Film dann mit einer dusseligen Stewardess unterbrochen, die die beiden fragt, welches Menü sie gerne hätten, Rind oder vegetarisch. Ups, vegetarisch ist ausverkauft. Er sagt, er schaffte es dann aber nicht, die Zielperson umzubringen, und seitdem ist er auf der Flucht. Und jetzt gesteht er Katie, dass er nicht Sean heißt, sondern Shang-Chi. Was sie zu einem kurzen Monolog darüber bringt, wie schlecht sein Deckname ist. Hallo, ich bin Gina, mein neuer Deckname ist Gina, aber sag's bitte nicht weiter. Das ist an sich genauso unnötiger Humor wie die Stewardess, aber Awkwafina verkauft es so viel besser und sie hat recht.
Ja, eben.
Aber es hilft halt auch wirklich, dass ihre gute Laune so ansteckend ist.
Ja.
Auch als sie dann in Macau landen und durch die Nacht fahren und sie von der Stadt beeindruckt ist. Auf der Suche nach Shang-Chis Schwester untersuchen sie die Adresse, die sie ihm scheinbar geschickt hat. Der Golden Daggers Club. Das ist eine Anspielung auf die Comics, wo Shang-Chis Schwester eine kriminelle Bande gegründet hatte, die Golden Daggers. Ein dezenter Hinweis darauf, wem dieser Club wohl gehören mag.
Hm.
Shang-Chi unterschreibt in einem Aufzug auf einem Tablet, das ihm hingehalten wird. Dann öffnen sich die Fahrstuhltüren und er wird erkannt von einem Typen, der Clefs Video gesehen hat, das in der Zwischenzeit viral gegangen ist. Dieser Typ wird gespielt von Ronny Cheng aus der Daily Show, der mit Awkwafina schon Crazy Rich Asians gedreht hat, übrigens genauso wie Michelle Yeoh, die wie gesagt später auch noch im Film auftauchen wird. Außerdem war Cheng in Godzilla vs. Kong. Er stellt sich als John John vor. Er organisiert im Golden Dagger Club Kämpfe, die über das Internet gestreamt werden. Unter den KämpferInnen sind Sumo-Ringer und Karatekämpfer, Black Widows aus dem Red Room und...
Nein, Moment. Nicht Black Widows aus dem Red Room. Es ist die Black Widow aus Black Widow. Das ist die, die am Ende, also von dieser Gruppe Black Widows, jetzt nicht
Yelena
oder
Natasha,
sondern die dritte, ich sag jetzt mal größere Black Widow.
Ach so, die ist
das. Das ist sogar die gleiche Schauspielerin.
Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich habe halt nur so das als Black Widow Outfit interpretiert.
Ja, es ist tatsächlich die Black Widow aus dem Black Widow Film.
Ah, okay. Und dann ist da noch ein extremes verstärkter Söldner aus Iron Man 3.
Oh ja.
Dann sehen wir das Main Event. Abomination aus Incredible Hulk gegen Wong aus Doctor Strange. Und es ist schon wieder schade, dass das im Trailer schon gezeigt wurde. Das wäre eine sehr willkommene Überraschung gewesen, wenn die beiden jetzt einfach so aufgetaucht wären.
Ja.
Darum bleibt es leider bei kleineren Überraschungen in der Mid-Credit-Szene. Was mich aber trotzdem positiv beeindruckt hat, die haben sogar Tim Roth für den Cameo bekommen. Vielleicht Teil desselben Deals, der ihn auch für She-Hulk verpflichtet hat.
Gehe ich von aus.
Ja. Wong erschafft Portale, durch die Abominations Schlag durchgeht, womit der sich selbst von hinten K.O. schlägt. Ist aber kein Problem, er und Wong sind Freunde.
Ich muss jetzt was reinbringen, was wir erst vor kurzem gesehen haben.
Gerne.
Und zwar die Trailer und Vorstellungen für die neuen Marvel-Serien.
Ja, ist fast wieder ein Jahr her. Das ist ein Jahr her.
Nein. Das Video, was letzte Woche veröffentlicht wurde.
Ach, das neue. Okay. Ja, okay.
Da gibt's ja eine Szene aus She-Hulk, wo Bruce Banner als Hulk vor so einer Zelle steht und da drin ist hier Jennifer Walters.
Hab ich noch nicht gesehen.
Oh, Entschuldigung. Ja, sorry, aber, ne?
Ja.
Und dieses Portal, durch das Wong und Abomination gehen, sieht fast so aus, als wäre dahinter diese Zelle, wo Hulk und Jennifer reden.
Interessant. Ja, gut möglich. Auch Shang-Chi muss jetzt an so einem Kampf teilnehmen, das war es nämlich, was er im Aufzug unterzeichnet hatte. John stellt ihn als Busboy vor und zum ersten Mal sieht Katie Shang-Chi jetzt oben ohne und sie nickt anerkennend, als sie das Sixpack sieht. Dann sieht Busboy, wen er als Gegner ausgewählt bekommen hat, seine Schwester, Jia Ling. Basierend auf Fa Lo Sui aus den Fu Manchu-Geschichten, aber natürlich umbenannt, um die Rechte der Erben Sax Romers nicht zu verletzen und halt weil die Sax-Roma-Geschichten rassistischer Scheiß waren.
Ja.
Shang-Chi will wiederum sie nicht verletzen, also hält er sich zurück, aber sie gibt von Anfang an gleich alles. Auch dieser Kampf leidet massiv unter dem Editing. Zwar gibt es hier und da auch mal einen längeren Take, aber dann hast du so einen Quatsch wie, sie kickt ihn von rechts nach links, Schnitt, wir sehen ihn von oben rechts nach unten links fliegen, Schnitt, Großaufnahme von ihr, Schnitt zurück in eine bewegte Kamera hinein, die um ihn herumkreist. Er steht auf, sie packt ihn, Schnitt, dasselbe von der anderen Seite, Schnitt, wieder zurück zur ersten Perspektive, Schnitt, sie tritt ihn einmal rückwärts gegen das Gesicht, dreht sich in seinen Rücken, Schnitt, Fußfeger, Schnitt, jetzt wieder die beiden Oberkörper aus einer ganz neuen Perspektive, sie tauschen drei Schläge am Stück aus, schon wieder Schnitt, er wirft sie zu Boden, Schnitt, bla 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 bla. Schnitt, 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 Schnitt. Das ist völlig desorientierend und das sagt mir, dass Marvel kein Vertrauen in seinen Cast hat, die Szenen am Stück zu filmen. Also in einem Hongkong-Film hätte es auch hier und da einen Schnitt gegeben, aber da hätten sie zwischendurch auch einfach mal die Kamera aus etwas Abstand draufgehalten und den Cast machen lassen. Mhm. Dann sagt sie, er hätte nicht zurückkommen dürfen und der Kampf endet abrupt. Noch ein Flashback, er ist unmittelbar vor seiner ersten Mission und sie bittet ihn, sie nicht zurückzulassen. Er verspricht, dass er in 3 Tagen wieder zurück ist, ein Versprechen, das er nicht halten wird.
Nee.
Schnitt zurück zum Kampf, noch ein Schnitt. Und dann tritt sie ihn bewusstlos. Backstage stellt sich jetzt heraus, dass seiner Schwester der gesamte Club gehört und außerdem, dass Katie gegen ihn gewettet und eine ganze Menge Geld gewonnen hat. Auch da wieder ihr Gesicht, es ist herrlich.
Ja.
Shang-Chi warnt seine Schwester, dass die 10 Rings sein Amulett gestohlen haben und dass sie als nächstes Iris haben wollen werden. Dann stellt sich heraus, dass sie die Postkarte gar nicht geschrieben hat, dass sie nicht mal etwas von der Karte wusste. Tatsächlich verrät der gesamte Film nicht, wer die Karte wirklich geschrieben hat, 3 Monate vor dem Rest der Handlung. Also Hauptverdächtiger ist natürlich ihr Vater, Wen Wu. Aber warum er nach der Karte dann wieder 3 Monate wartet, bevor er beide von tödlichen Söldnern angreifen lässt, ist nicht ganz klar. Mhm. Zumal er sich selbst ja eigentlich als Helden sieht, der bloß Ying Li aus ihrem vermeintlichen Gefängnis in Ta Lo befreien will. Vielleicht wird ja eine Fortsetzung drauf eingehen. Oder es war ein Skrull. Plötzlich geht er...
Oder Mephisto. Wer weiß das schon.
Gute alte Mephisto. Plötzlich geht ein Alarm los und Xia Ling und John John schleichen sich durch die Hintertür raus. Die 10 Rings, angeführt von Razor Fist, stürmen das Gebäude. Shang-Chi zerschlägt ein Fenster und steigt hinaus, reicht Katie die Hand, damit sie mit ihm an der Außenseite zum Aufzug klettern kann. Gut, dass da ein Baustellengerüst aus Bambus um das Haus herum gebaut worden ist, wie bei Jackie Chan.
Ja, Rush Hour, oder?
Ich glaube, ja. Also Rush Hour oder Rumble in the Bronx, bin mir gerade nicht ganz sicher. Einer von den beiden.
Ja.
Schlecht, dass dieses Gerüst innerhalb von Sekunden nur so vor Ninjas der 10 Rings wimmelt. Es folgt schon wieder komplett kaputt geschnittene Action. Katie versucht bei einer der Ninjas den Hotel California Trick, aber die fällt nicht drauf rein. Und ruckzuck hängt Katie an einem Bambusrohr zig Meter über dem Boden. Er rennt zu ihr, der Bambus bricht, er greift ihre Hand. Dann greift ihn einer mit einem Elektroschock-Sharp an und Katie stürzt in die Tiefe. Aber keine Sorge, sie wird von Xia Ling gerettet. Die beiden Geschwister kämpfen jetzt Seite an Seite gegen den Cutter des Films.
Ist Razor Fist der Cutter?
Ja, das ist es. Edited by Razor Fist. Das würde so viel erklären. Dann landet ein Wurfdolch hinter ihnen in einem Fenster und explodiert. Death Dealer, Shang-Chis alter Lehrmeister, ist da und stiehlt jetzt Xia Lings Amulett. Shang-Chi verfolgt ihn, es gibt einen weiteren 50-Sekunden-Kampf und der 6. der insgesamt 20 verschiedenen Kamerawinkel ist ziemlich episch. Als ob das noch nicht genug Schnitte gewesen wären, gibt es dann noch ein paar Flashbacks zurück zu Shang-Chis Ausbildung. Dann will Shang-Chi Death Dealer mit einem von dessen eigenen Messern töten, als plötzlich ein vertrauter Elektropeitschen-Effekt vom Anfang des Films zurückkehrt. Wen Wu ist in the house. Er lässt sich von Death Dealer das Amulett geben. Dann spricht er mit Shang-Chi auf Englisch. Er sagt, dass er seinen Männern vorher gesagt hat, dass sie nicht in der Lage sein werden, ihn zu töten, und er ist stolz, dass er Recht behalten hat. Er sagt seinem Sohn, let's go home. Sie fliegen alle zusammen zu Wen Wus Festung in den Bergen, Shang-Chi, sein Vater, Xia Ling und Katie. Dort angekommen fragt Katie Xia Ling, ob ihr Vater sie umbringen wird. Die gibt Katie den Ratschlag, nichts zu sagen, bloß zu nicken, dann wird er vergessen, dass sie da ist. So hat sie all die Jahre überlebt. Aber wenn ihr Vater sie nicht in sein Imperium hineinlässt, dann muss sie sich halt ihr eigenes aufbauen. Und das ist es, was sie in Macau versucht hat und gar nicht mal erfolglos. Shang-Chi betrachtet noch einmal den Holzstamm, an dem er sich sein halbes Leben lang die Knöchel blutig geschlagen hat. Und in dem folgenden Flashback wirkt Wenwu deutlich milder, fast schon liebevoll. Und auch jetzt wieder in der Gegenwart lächelt er freundlich. Tony Leung ist wirklich fantastisch und Wenwu der vielleicht charismatischste Schurke des MCU.
Ja.
Er wünscht sich, dass Shang-Chi wieder den Platz an seiner Seite einnimmt. Katie fragt er nach ihrem chinesischen Namen, Raiwen, und er sagt, dass Namen etwas Heiliges sind. Dass sie uns nicht nur mit uns selbst verbinden, sondern auch mit allen, die vor uns kamen. Auch das ein Leitmotiv des Films. Er kommt auf den Terroristen zu sprechen, der sich als Anführer der Ten Rings ausgegeben hatte, Trevor Slattery. Weil der Wenwus wahren Namen nicht kannte, gab er sich als Mandarin aus. Der Name eines Hähnchengerichtes. Tony Langs Glitzern in den Augen, als er sich darüber lustig macht, dass Amerika Angst vor einer Orange hatte, ist herrlich. Er sagt, er selbst hatte viele Namen. Warrior King, Master Khan. Und er dachte lange, das sei alles, was er sein muss. Bis er seinen wahren Namen bekam. Erst als er Ying Li, die Mutter von Shang-Chi und Jia Ling kennenlernte, änderte sich alles. Und in einer Rückblende zeigt Lang die Liebe zu ihr. Eine Liebe, die er seinen Kindern niemals geben konnte. Lang sagt in einem Interview, Wenwu wollte seine beiden Kindern lieben, aber er wusste einfach nicht wie. Hunderte von Jahre alt, strotzt nur so voller von den Ringen bekommenem Selbstbewusstsein und Selbstliebe, aber er war nie in der Lage, seine Liebe zu seinen Kindern zu zeigen. Hier, in dieser Rückblende, strahlt er diese Liebe mit jedem Blick, mit jeder Geste aus. Das muss eine gewaltige Liebe gewesen sein, die diesen unsterblichen Warlord zähmte. Den gefährlichsten Menschen der Welt, wie er sich selbst nennt, und da hat er wahrscheinlich sogar recht.
Ja.
Seine Körpersprache, sein Lächeln und natürlich seine Augen. Ying Li gab Ta Lo, gab das Morpha des Drachen auf, damit sie zusammen sein konnten, und er gab die 10 Ringe auf, sperrte sie weg, und sie sind wirklich glücklich. Dr. John Tam, ein chinesischer Soziologe, vergleicht die Liebe der beiden mit dem klassischen Yin-Yang. Sie ist das weiche, weibliche Yin, das durch sein hartes, männliches Yang hindurchschneidet und umgekehrt. Und diese beiden ergänzen sich zu einem Ganzen.
Oh ja.
Es ist Familienidylle zwischen Tai Chi und Dance Dance Revolution. Er hat endlich etwas gefunden, wofür es sich lohnt, alt zu werden. Und in diesen Momenten glaubt man sogar an die Liebe zu seinen Kindern. Vor allem aber glaubt man ihm die Liebe zu seiner Frau. Sie war es, die ihm seinen wahren Namen gab. Wenwu. Das ist übrigens die klassische Gewaltenteilung in China. Wen ist die bürgerliche Verwaltung, Wu ist die militärische Verwaltung. Diese Teilung geht zurück auf das 2. oder 3. Jahrhundert vor Christus.
Boah.
Wobei es auch einen König namens Wenwu Ding gab, der herrschte von 1116 bis 1106 vor Christus. Das war nicht ganz zufällig die Shang-Dynastie.
Ha.
Als Ying Li starb, verlor er auch diese Verbindung, die zu sich selbst und zu denen, die vor ihm kamen. Er sagt, jetzt hat er sie wiedergefunden, diese Verbindung, und er ist kurz davor, auch Ying Li wiederzufinden. Er sagt, sie wartet in ihre Heimat Ta Lo, tief in den Bergen. Ich rechne es Tony Leung hoch an, wie glaubwürdig er in dieser Szene ist. Fast so, als hätte er nicht bewaffnete Söldner mit Säbelarmen losgeschickt, um seine eigenen Kinder anzugreifen.
Mhm.
Er sagt zwar, er hatte nicht geglaubt, dass die Söldner seine Kinder töten können. Aber gewusst hatte er das nicht. Jia Ling glaubt ihm auch nicht. Er sagt, sie habe mit ihm gesprochen. Er sagt, er konnte ihren Atem spüren. Sie braucht seine Hilfe. Er muss sie retten vor ihrem eigenen Volk, das sie gefangen hält in Ta Lo. Wenn Ta Lo ihn damals aufgenommen hätte, wenn Ying Li nicht zwischen ihm und ihrer Heimat hätte wählen müssen, wenn sie in Ta Lo hätte bleiben können, würde sie heute noch leben. Und jetzt wird sie dort gefangen gehalten. Auch Shang-Chi zweifelt an der Geschichte. Aber Wenwu sagt, dass Ying Li ihnen Hinweise zurückgelassen hat, nicht zuletzt die beiden Jade-Amulette, die die Geschwister all die Jahre lang getragen hatten, die er jetzt als Augen in den Kopf einer Drachenstatue einsetzt, woraufhin Wasser aus den Wänden kommt und eine Karte bildet, wie ein sehr feuchtes Hologramm. Eine schöne Abwechslung zu den ganzen Lichtgebilden, die sonst so in den Filmen zum Einsatz kommen.
Mhm.
Wen Wu sagt, dass der Eingang nach Talo hinter einem Labyrinth liegt, das ständig die Form ändert, aber einmal im Jahr gibt es einen Weg zum Portal.
Ist das eigentlich dann ein H2-Hologramm?
Sehr, sehr gut. Sehr gut, ja. Einmal im Jahr gibt es allerdings einen Weg zum Portal. Man muss bloß den Weg kennen und den exakten Zeitpunkt, an dem er sich öffnet. Und der ist in 3 Tagen. Noch einmal bittet er Shang-Chi und Xia Ling um Hilfe. Sie müssen ihm helfen, in das Dorf ihrer Mutter zu kommen und es notfalls bis auf die Grundmauern niederzubrennen, wenn sie schon wieder keinen Einlass finden. Die zwei weigern sich und werden gefangen genommen. Allein in seinem Zimmer sinkt Wen Wu verzweifelt zusammen und jetzt hören wir auch die Stimme von Ying Li. Die Geschwister unterhalten sich, Katie ist bei ihnen. Könnte Wen Wu recht haben? Könnte es Ta Lo, das magische Reich aus den Gute-Nacht-Geschichten ihrer Mutter, tatsächlich geben? Wird sie womöglich tatsächlich dort gefangen gehalten? Und wenn ja, können sie dorthin reisen und Wen Wu davon abhalten, alles, was von der Familie ihrer Mutter übrig ist, zu vernichten? Shang-Chi sagt ja. Xia Ling ist weniger überzeugt. Ihrer Meinung nach ist diese Familie schon lange nicht mehr zu retten. Bevor sie das weiter ausdiskutieren können, hören sie ein gedämpftes Grollen, fast wie ein gefangenes Tier. Shang-Chi geht trotz Katies Bedenken näher darauf zu und sie finden Trevor Slattery, den Mandarin-Imitator aus Iron Man 3.
Ist das geil?
Es ist sehr, sehr geil.
Ja.
Es ist unerwartet, aber Ben Kingsley ist noch besser als damals.
Ja.
Verwirrt, aber immer noch von sich selbst überzeugt. Und nach seinem Entzug im Gefängnis hat er seine Leidenschaft für Shakespeare wiederentdeckt. Mittlerweile ist er sowas wie der Hofnarr für die Ten Rings. Und ein Haustier hat er auch. Morris, ein Dijiang. Das ist eine Art sehr dicker Kater ohne Gesicht, dafür mit 6 Beinen und 4 bunten Flügeln, der über Gurren und Schnarren mit ihm kommunizieren kann. Es war mal das Haustier von Ying Li. Wen Wu hat es im Wald um Ta Lo gefunden, bei einem der Versuche, den Eingang wiederzufinden, und Morris will nach Hause. Dafür würde er Shang-Chi und seine Entourage sogar durch das Labyrinth führen, sodass sie nicht erst darauf warten müssten, dass sich der Weg öffnet, so wie es Wen Wus Plan ist. Das wäre aber nicht ungefährlich. Xia Ling, die bei ihrer ersten Flucht aus der Festung das Tunnelsystem unter dem Gelände erforscht hatte, führt sie aus Trevors Zelle direkt in die Garage, wo sie Razorfists BMW klauen. Wenn der Wagen am Anfang des Films aus Need for Speed stammt, dann ist das jetzt Need for Speed Underground. Eine gepimpte Karre mit Unterbodenbeleuchtung und Razorfist Mural auf den Türen.
Ja, ich finde, das passt irgendwie nicht.
Es passt halt zu Razorfist, ne?
Finde ich gar nicht.
Findest du?
Ja. Weiß ich nicht, der wirkt nicht wie, das ist wieder so, das wäre ungefähr so, als wäre ein knallharter Charakter und hätte dann ein pinkes Motorrad oder so. Verstehst du, was ich meine?
Ganz so finde ich es nicht.
Ja, aber es kommt so daran. So, du hast einen Charakter, der ein bisschen brutal ist und der muss jetzt irgendwie ein lustiges Auto haben. Kam bei mir nicht so an.
Ich sag mal, der Typ ist 90 geboren. Das ist nicht ganz mein Alter, aber es ist eher dein Alter, ne?
Ja.
Hm.
Und ich hätte auch nicht so ein knallbuntes Auto.
Ja, stimmt.
Ich meine, ich habe auch keinen Messerarm.
Ja. Katie fährt sie durch die Tunnel, aber sie stoßen auf 10 Rings Ninjas auf Motorrädern. Eine Verfolgungsjagd beginnt. Ein Ninja dringt durch die Fenster zur Rückbank ein, Xia Ling schlägt ihn mit seinem eigenen Helm bewusstlos, dann nutzen sie seine Fingerabdrücke, um das Tor nach draußen zu öffnen und direkt hinter sich wieder zu schließen, und sie reisen zum magischen Wald. Nach einer kurzen Unterhaltung, die klar macht, dass Trevor bis heute nicht verstanden hat, dass die Affen in Planet der Affen nur menschliche Schauspieler mit dickem Effekt-Make-up waren, gibt Morris dann das Signal, dass sie losfahren können. Katie heizt nach Trevors von Morris empfangenen Anweisungen durch die Bäume, bis sie zu einer Lichtung mit einem Wasserfall kommen. Dort müssen sie hindurch. Auf der anderen Seite erwartet sie ein Huisha-Paradies. Feuervögel namens Feng Huang fliegen durch den Himmel. Hu Li Jing, bei uns besser bekannt unter ihrem japanischen Namen Kitsune, oder unter ihrem Pokémon-Namen Vulpix spielen mit ihren Welpen. Löwenähnliche Lin Zhao schauen argwöhnisch und Morris ist sichtlich glücklich, wieder bei seinen Artgenossen zu sein. Ein Killin, das ist ein drachenähnliches Pferd mit einem Geweih wie ein Hirsch, wandert vor ihr Auto und Slattery murmelt, "What's it looking at me for?" Ein Zitat aus Sexy Beast, wo Ben Kingsley exakt dieselben Worte gesprochen hatte. Damals hatte am Steuer übrigens Ray Winstone gesessen, der Schurke aus dem vorherigen MCU-Film. Dann kommen sie bei den Bewohnern von Talo an. Die beiden Kinder von Ying Li steigen aus und stellen sich auf Chinesisch vor. Ein alter Mann namens Guang Bo ergreift das Wort, steigt in euer Auto und fahrt nach Hause. Guang Bo wird gespielt von Yuan Hua, der seit den 60ern Filme dreht, der schon in Enter the Dragon mit Bruce Lee mitgespielt hatte und der auch in Kung Fu Hustle mitgespielt hat, ein Film, von dem Shang-Chi das Plakat in seiner Wohnung in San Francisco hängen hatte. Und ja, ganz kurze Tangente, die vielleicht wieder mal nur ich interessant finde. Kung Fu Hustle ist ein Film von Steven Chow. Das war ein Jugendfreund von Tony Leung. Tatsächlich wollte Chow damals auf die Schauspielschule und Leung ist dann nur mitgekommen, um ihm Mut zu machen, aber letztlich wurde er dann angenommen und Chow nicht.
Oh wow.
Das war's schon, Ende der Abschweifung.
Aber auch in Kung Fu Hustle hast du ja diese 10 Rings, ne?
Ja, diese Gardinenringe oder was das war, ne?
Ja, das sind ja diese Martial Arts Ringe oder wie sie heißen.
War das nicht nur so ein Provisorium, was die da
hatten? Sind das nicht so Martial Arts Waffen, so ringemäßig oder zum Trainieren?
Zum Trainieren glaube ich schon. Ich meine, das hätte es auch irgendwie in Drunken Master oder so gegeben.
Das kann gut sein. Und das hast du auf jeden Fall auch in Kung Fu Hustle.
Ja, das hast du. Aber ich weiß halt echt nicht mehr, ob das wirklich Waffen waren oder ob der da einfach nur eine Gardine runtergerissen hat und sich die Ringe um die...
Das kann natürlich auch sein.
So aber wie hier der aus Eternals in Train to Busan mit dem Klebeband.
Ja.
Das ist ja auch nur so ein kurzfristiges Provisorium.
Ja, es geht mir auch nur darum, dass du auch sowas hast in
Kung Fu Hustle. Shang-Chi will Talo vor seinem Vater warnen und macht dafür einen Schritt auf die Menschenmenge zu. Großer Fehler, denn sofort heben die ihre Schilde und Speere. Erst Ying Nan, die Schwester von Ying Li, deeskaliert die Situation. Sie wird jetzt tatsächlich gespielt von Michelle Yeoh, die eine der Hauptrollen in Tiger and Dragon hatte, einer der wichtigsten Einflüsse auf diesen Film. Sie war außerdem bereits in Guardians of the Galaxy 2 als ein Mitglied von Sylvester Stallones altem Ravagers-Team. Heutzutage dürfte sie im Westen wohl am ehesten aus Star Trek Discovery bekannt sein, aber sie ist seit 1984 im Geschäft, hat diverse internationale Awards gewonnen und war für nochmal deutlich mehr nominiert. Außerdem ist sie das zweite Bond-Girl im Cast von Shang-Chi. Sie war 1997 neben Pierce Brosnan in Tomorrow Never Dies. Die andere Bond-Schauspielerin war übrigens Tsai Chin aus You Only Live Twice, die spielt Katies Großmutter.
Ah.
Nan begrüßt ihre Nichte und ihren Neffen. Ihr Blick fällt kurz auf den Pony von Jia Ling. Da war eigentlich beim Dreh eine rote Strähne gewesen, so wie sie Ryuku aus Kill la Kill trägt. Aber nachdem Meng Er Jiang erfahren hat, dass so eine rote Strähne zurzeit ein ziemliches Klischee bei rebellischen Teenagern in Asien ist, bat sie darum, das wieder zu entfernen, woraufhin die Strähne am Computer schwarz eingefärbt wurde. Michelle Yeohs Blick hier wurde allerdings nicht abgeändert, darum wirkt es ganz kurz etwas merkwürdig.
Mhm.
Katie stellt sich auf Englisch vor und daraufhin wechselt dann auch Nan zu Englisch und sie gibt uns endlich etwas Exposition zu Talo. Tatsächlich ist Talo sehr viel mehr als nur dieses Dorf in den Bergen. Vielmehr ist es eine ganze Paralleldimension mit eigener Kultur und Geschichte und Städten, die größer sind als die größten Städte der Erde. Tausende Jahre lang lebten die Bewohner von Talo in Frieden, bis der Dweller in Darkness angriff. Auch das ist eine Figur aus den Comics, ein Cthulhu-ähnliches Monster mit Tentakelgesicht, wobei der nie etwas mit Shang-Chi zu tun hatte. Seinen ersten Auftritt hatte er bei Thor, ansonsten musste sich Dr. Strange hin und wieder mit ihm rumschlagen. Aber dem chinesischen Drachen eine Lovecraft-Monstrosität und damit ein ganz klar westliches Viech entgegenzusetzen, das unterstreicht halt sehr schön den Osten-gegen-Westen-Konflikt des Films, der ja auch im Inneren von Shang-Chi selbst tobt.
Mhm.
Im Film griff der Dweller mit seiner Armee an seelensaugenden Fledermausdämonen Talo an und legte alles in Schutt und Asche. Dann wollte er sich unserem Universum zuwenden, aber die große Beschützerin stellte sich ihm entgegen. Sie trieb den Dweller hinter das dunkle Tor und verschloss es zusammen mit den Dorfbewohnern. Das ist das Tor, hinter dem Wenhu seine Frau vermutet. Das ist das Tor, das er öffnen will. Seit damals bewacht Nans Volk dieses Tor und genießt dafür die Gaben des Drachen. Sowohl das Morpha als auch physische Geschenke. Aus Drachenschuppen lassen sich zum Beispiel hervorragende Waffen und Rüstungen anfertigen. Und die brauchen sie auch, denn Stimmen von der anderen Seite des Tores reden immer wieder Menschen ein, dass sie es nur zu öffnen bräuchten, um das zu bekommen, was ihr Herz begehrt. Katie bietet ihre Hilfe an und darf ein paar Drachenpfeile zum Schießstand bringen und dort angekommen soll sie selbst trainieren. Auch Shang-Chi und Xia Ling bekommen jetzt Geschenke von ihrer Tante, so wie es Ying Li einst gewünscht hatte. Gewänder. Seins ist rot, wie sein klassisches Outfit in den Comics. Ihres ist silbern. Als sie alleine sind, überreicht Nan Xia Ling noch ein weiteres Geschenk, Sheng Biao, so wie die, mit denen sie jahrelang trainiert hatte. Und Shang-Chi bittet seine Tante um Unterricht. Seine Mutter war die einzige, die Wenhu jemals besiegen konnte. Das will er auch lernen. Und was soll ich sagen? Michelle Yeoh ist jetzt fast 60, aber sie hat es immer noch drauf. Und hier gibt es jetzt auch sehr viel weniger hektikerzeugende Schnitte. Das tut dem Film echt gut. Mhm. Sie zeigt ihm jetzt die Technik seiner Mutter. Das weiche Yin, die geöffnete Hand, mit dem Flow gehen, elegante Bewegungen wie im Tai Chi. Das muss er mit dem harten Yang verschmelzen, das nach dem Tod seiner Mutter alles war, auf das er reduziert worden war. Was ja vom Vater sogar noch aktiv verstärkt wurde. Die Lektion endet damit, dass Shang-Chi das Produkt von allen ist, die vor ihm kamen. Das beinhaltet die Mutter, das Yin, und den Vater, das Yang. Das muss er akzeptieren und er soll endlich aufhören, sich zu verstecken. Dann ruht er sich aus und denkt an seine Mutter. An die denkt auch Wenhu, der seine Truppen befiehlt, sich bereit zu machen. Bei Shang-Chi wird die Szene zu einem Flashback. Die Iron Gang, eine Reihe von Männern, die Wenhu gedemütigt hatte, wollen Rache. Ying Li stellt sich ihnen, aber es kommen immer mehr hinzu. Und ohne das Morpha des Drachen sind es einfach zu viele. Wenhu kommt nach Hause, findet ihre Leiche in den Armen ihres Sohnes. Er sieht ihren Tod als Zeichen, dass er seine Vergangenheit eben doch nicht hinter sich lassen kann. Er sagt, er hätte die Ringe nicht abnehmen dürfen. Also zieht er sie jetzt wieder an, um Rache zu üben. Den kleinen Shang-Chi nimmt er mit, damit er die Mörder identifiziert. Und dann räumt Wenhu auf. Seinen Ringen sind sie nicht gewachsen und der kleine Shang-Chi verspricht seinem Vater, ihm bei seiner Rache zu helfen. Jetzt erfahren wir auch, wen er bei seiner ersten Mission töten sollte. Also das MCU-Gegenstück zu Dr. Watson. Es war der Mann, der Ying Lis Tod befohlen hatte. Das alles macht Shang-Chi zu schaffen. Als Katie zu ihm kommt, beichtet er ihr, dass er nicht der Mann ist, für den sie ihn gehalten hat. Er hatte ja gesagt, dass er nicht in der Lage war, den Mann damals zu töten und dass er daraufhin vor seinem Vater geflohen ist und den Namen Sean angenommen hat. Das war aber gelogen. Tatsächlich hat er den Mann getötet und konnte dann nicht damit leben, weil seine Mutter gehasst hätte, was er geworden ist. Das war der Grund dafür, dass er ins Exil nach San Francisco gegangen ist. Die beiden sind sich einig, dass die Schuld für alles bei Wenhu liegt und der ist jetzt auf dem Weg nach Talo. Shang-Chi beschließt, seinen Vater zu töten. Am nächsten Morgen ist es soweit. Wenhu steht vor den Toren. Katie will mitkämpfen, aber Guangbo sagt, sie sei noch nicht bereit. Dann kommen die Ten Rings mit Jeeps bis zum Dorf gefahren. Und Wenhu persönlich stellt sich an die Spitze. Die Enttäuschung steht ihm ins Gesicht geschrieben darüber, dass seine Kinder jetzt auf der Seite der Leute stehen, von denen er immer noch glaubt, dass sie seine Frau gefangen halten. Nan versucht noch einmal zu erklären, dass die Stimme von der anderen Seite ihn die ganze Zeit angelogen hat und er spricht davon, dass es unehrenhaft war, Ying Li jemals aus Tabo zu verbannen. Das ist das einzige Mal, dass im Film das Wort Ehre fällt. Guangbo wirft ein, dass sie damals ihn, Wenhu, verbannt hatten und nicht sie. Wenhu nennt ihn junger Mann und gibt noch einmal damit an, dass er mehr als 10-mal so alt ist wie Guangbo.
Ja.
Dann wechselt er zu Englisch als Zeichen an die Ten Rings, sich bereit zu machen. Und beide Armeen gehen in Position. Wenhus Ringe leuchten blau, die Drachenwaffen leuchten rot. Dann gehen beide Seiten zum Angriff über. Und endlich darf die Kamera mal draufhalten, ohne dass alle anderthalb Sekunden ein sinnloser Schnitt kommt. Nan will Wenhu herausfordern, aber Death Dealer geht dazwischen. und Shang-Chi selbst muss jetzt seinen Vater aufhalten. Der zündet eine Kerze an Nans Schrein für ihre Schwester an. Shang-Chi kommt dazu und sie reden ein letztes Mal. Der Sohn sagt dem Vater, dass er keine Angst hat. Doch der Vater glaubt ihm nicht. Die beiden beginnen zu kämpfen und jetzt schneiden sie sich wieder einen Wolf. Dann unterbrechen sie den Kampf und Wenwu spricht jetzt den Kernkonflikt des Films aus. Shang-Chi stand damals nur am Fenster und sah zu, als seine Mutter starb. Er hatte es vorher nie ausgesprochen, aber Wenwu gab Shang-Chi seitdem die Schuld am Tod von Ying Li. Shang-Chi hingegen wirft seinem Vater vor, dass Xia Ling und er ihn damals gebraucht hatten, aber dass Wenwu die Ringe gewählt und seine eigenen Kinder verstoßen hat. Wenwu nutzt daraufhin die Ringe, um Shang-Chi in einen See zwischen dem Dorf und dem dunklen Portal zu schlagen. Dann schreitet er zum Portal, das aus Drachenschuppen gebaut wurde, und er schlägt mit der Macht der Ringe dagegen, wieder und wieder, bis sich die ersten Schuppen lösen und der erste Fledermausdämon herauskrabbelt. Er fliegt auf das Dorf zu. Xia Ling ruft, dass die beiden Armeen sich verbünden müssen, wenn sie eine Chance gegen die Monster des Dwellers haben wollen, aber Razor Fist macht sich drüber lustig. Die Ten Rings sind mächtiger als alles, was... Und in dem Moment greift sich der Fledermausdämon den Death Dealer und saugt ihm die Seele aus. Danach fliegt einer zu Razor Fist, aber Nan geht dazwischen und rettet ihn, woraufhin Razor Fist es sich anders überlegt.
Ja.
Die Dämonen tragen die geraubten Seelen zurück zum Tor, um den Dweller zu füttern, bis er stark genug ist, um selbst durch das Tor zu brechen. Beide Armeen machen sich jetzt für den größeren Kampf bereit. Auch Katie nimmt sich jetzt einen Bogen und Guangbo gibt ihr nur einen Befehl: Don't die. Razor Fist tauscht sein Schwert gegen eine Drachenwaffe, die er in seinen Armstumpf einrastet. Und sogar Trevor steht jetzt in zweiter Reihe. Wieder und wieder schlägt Wenwu gegen das Tor und immer mehr Fledermausdämonen kommen hindurch. Shang-Chi ist die ganze Zeit im See. Aber er ertrinkt nicht. Stattdessen sieht er vor seinem geistigen Auge noch einmal seine Mutter. Die sagt ihm, dass sie immer ein Teil von ihm sein wird und sein Vater ebenfalls. Dass er die Gaben von beiden nutzen muss, das Yin und das Yang. Und dass sie stolz auf ihn ist. Er atmet das magische Wasser ein, sinkt immer tiefer, bis er den Drachen erreicht hat, die große Beschützerin. Er reitet auf ihrem Rücken aus dem Wasser heraus in den Himmel hinein. Sie frisst ein paar der Dämonen und die Drachenwaffen der Dorfbewohner schalten ein paar weitere aus. Die Schlacht ist glorreich, wie aus dem Herrn der Ringe, aber ganz eindeutig chinesischer. Dann wirft der Drache Shang-Chi zu seinem Vater, ein letzter Versuch, ihn aufzuhalten, und er nutzt jetzt die Kampfkunst seiner Mutter. Er packt seinen Vater, und die beiden drehen sich im Kreis, ganz genauso, wie es seine Mutter ein Vierteljahrhundert zuvor getan hatte. Man kann die beiden Szenen nebeneinander legen, und es ist komplett identisch choreografiert.
Ja, ja, ja.
Das ist so schön. Die Ringe von Wenwu sind immer noch nicht zu unterschätzen, und auch die große Beschützerin wird fast von den Dämonen überwältigt, bis Xia Ling mit ihrer Waffe ein paar von ihnen wegpflückt. Dankbar sieht die Beschützerin zu ihr herunter. Morris findet Trevor zwischen den gefallenen Soldaten liegen, aber der verrät, dass er sich nur tot stellt, was Morris auch sofort nachmacht. Das ist halt süß.
Ja.
Noch einmal greift Wenwu seinen Sohn mit seinen Ringen an, nutzt fünf von ihnen wie eine Peitsche. Aber diesmal nutzt Shang-Chi das Mon-Fa seiner Mutter, um die Ringe unter seine Kontrolle zu bringen. Und jetzt sind sie sich ebenbürtig. Beide teilen aus, beide stecken ein und Wenwu wird langsam zornig. Er legt alle Kraft in einen letzten Angriff. Vergeblich. Stattdessen hat sein Sohn jetzt alle 10 Ringe. Sie leuchten golden auf, nicht mehr blau, und dann schickt er sie wie ein Kamehameha zurück zu seinem Vater. Der Angriff schlägt fehl, die Ringe fallen machtlos zu Boden. Ein letztes Mal bittet Shang-Chi seinen Vater, seinen vergeblichen Versuch, Ying Li zu retten, aufzugeben. Seine Familie braucht ihn. Dann ist es zu spät. Der Dweller in Darkness bricht durch das Tor. Wenwu nimmt die Ringe vom Boden auf und schubst seinen Sohn beiseite in Sicherheit. Shang-Chi kann nur machtlos zusehen, wie der Dweller Wenwu mit seinen Tentakeln packt und ihm die Seele entzieht. Wenwu sieht ein letztes Mal zu seinem Sohn herunter und beide sehen noch einmal alle Momente, in denen Wenwu seinem Sohn seine Liebe zeigte. Und Leng legt noch einmal all diese Liebe gebündelt in einen letzten Gesichtsausdruck, der einem das Herz bricht. Dann schickt er die Ringe zu seinem Sohn herunter und stirbt. Die Bestie stürzt sich auf Shang-Chi, der macht sich bereit, aber Xia Ling reitet auf den Drachen zu ihnen und rettet ihn. Shang-Chi nutzt die Ringe, um das Portal zu vernichten, dann reiten beide auf der Beschützerin über das Wasser hin zum Dorf. Sie packt den Dweller und hält ihn mit Wassermassen fest, aber genug kleinere Dämonen füttern ihn mit Seelen, damit er sich wieder losreißen kann. Die Dämonen greifen weiter das Dorf an, einer packt Guangbo, sehr zu Katies Entsetzen. Der Dweller pickt Xia Ling von der Beschützerin herunter, Shang-Chi ergreift sie und nutzt die Ringe, um sie festzuhalten. Sie ruft ihm zu, er soll sie loslassen, aber er erwidert, er lässt sie nicht noch einmal im Stich. Dann wird der Dweller von einem Pfeil getroffen, den Katie abgeschossen hatte. Von wegen noch nicht bereit, sie hat gerade Smaug gebadet. Ein sehr westliches Ende für einen sehr westlichen Gegner in dieser ansonsten alles andere als westlichen Geschichte.
Ja.
Und das wendet jetzt das Blatt. Shang-Chi kann Xia Ling zurück zur großen Beschützerin ziehen und die hält jetzt noch einmal den Dweller fest. Und diesmal springt Shang-Chi von ihr herunter und greift den Dweller mit den 10 Ringen an. Diesmal sitzt das Kamehameha. Und auch Xia Ling greift mit ihren Sheng Biao an. Die Macht der Beschützerin und die Macht der Ringe und nebenbei die Macht der beiden Geschwister vereint ist dann endlich genug und der Dweller ist besiegt. Aber es ist auch ein Pyrrhus-Sieg. Vom Dorf ist nicht mehr viel übrig und auch die 10 Rings wurden stark dezimiert. Ying Nan spricht eine Rede, dann sitzen die überlebenden Papierlaternen zu Ehren der Gefallenen ins Wasser und über allem schwebt die große Beschützerin. Dann springt der Film zurück nach San Francisco, wo Katie und Shang-Chi ihrer Schulfreundin Sue die ganze Geschichte erzählen. Die glaubt natürlich kein Wort.
Ja.
Aber hinter ihr und ihrem Freund erscheint dann plötzlich ein Portal. Und Wong tritt heraus. Er fragt Shang-Chi, ob er die Ringe hat. Er sagt ja. Dann bittet ihn Wong, mit ihm durch das Portal zu kommen und Katie kommt gleich mit. Dann setzt der Nachspann ein, der noch einmal die Wasserhologrammtechnik benutzt, um den Film noch einmal nachzuerzählen. Die Mid-Credit-Szene zeigt Wong, der die Ringe untersucht. Sie passen zu keinen Artefakten in seinen Aufzeichnungen. Und die Bibliothek von Kamatage ist bekanntlich nicht gerade klein.
Nein.
Also bittet er zwei Fachleute um Hilfe, die als Hologramme quasi dazugeschaltet sind. Bruce Banner erscheint jetzt nicht mehr als Professor Hulk, sondern ist wieder menschlich, mit dem rechten Arm in einer Schlinge, vermutlich immer noch von seinem Snap. Mhm. Aber er ist wahrscheinlich auch nur ein Ersatz für den verstorbenen Chadwick Boseman. Seine einzige Aufgabe ist es nämlich auszuschließen, dass die Ringe aus Vibranium sind. Carol Danvers sagt, dass es auch keinerlei Alien-Technologie entspricht, die sie kennt, was ein weiteres Mal von der Comic-Vorlage abweicht. Brie Larson arbeitet hier zum 4. Mal mit Regisseur Destin Daniel Cretton zusammen. Und das alles ist vor allem interessant, weil Shang-Chi in kommenden Filmen wohl der neue Herr der 10 Ringe sein wird.
Ja.
Unsterblich und extrem mächtig. Der Charakter wird in den Köpfen von Millionen von Fans ab jetzt wohl für immer mit diesen Ringen verbunden sein. Dabei hat er die in den Comics gar nicht.
Noch nicht.
Naja. Also da hatte er außer in den letzten Secret Wars, die auch außerhalb der Continuity spielen, nie was mit dem Mandarin zu tun gehabt. Und dessen Ringe sind sowieso ganz anders als die hier.
Ja.
Aber Wong erklärt jetzt Shang-Chi, dass man es bis Kamatage spüren konnte, als er die Ringe das erste Mal einsetzte. Sie senden eine Nachricht. Offen ist noch, an wen. Wong sagt voraus, dass sich das Leben von Shang-Chi und Katie ab jetzt komplett ändern wird. Aber jetzt sollen sie erstmal nach Hause und sich ausruhen. Stattdessen gehen sie aber wieder in die Karaoke-Bar und Wong nehmen sie mit.
Ja!
Und sie singen Hotel California.
Großartig.
Sehr schöne Klammer um den Film herum.
Ja.
Der Rest des Nachspanns setzt ein, der Film blendet von ihrem Gegröle zu den Eagles über. Und danach gibt es dann noch eine weitere Szene. Xia Ling, die nach dem Tod ihres Vaters die 10 Rings auflösen sollte, die sich aber stattdessen zu deren neuem Oberhaupt erklärt. Und John hat sie auch gleich mitgebracht. Die ganze Festung erstrahlt jetzt außerdem in coolem Street Art. Sie setzt sich auf den Thron. Es gibt viel zu tun. Und es wird eingeblendet, The 10 Rings will return. Der Film war ein ziemlicher Erfolg dafür, dass er mitten in einer Pandemie herauskam.
Mhm.
In Südostasien kam der Film gut an, ausgerechnet in China durfte er allerdings gar nicht anlaufen. Darüber hinaus sind viele Menschen in China auch immer noch ungehalten über Fu Manchu und Mandarin in den Comics.
Mhm.
Für die konnte nicht einmal Tony Langs hervorragende Generalüberholung des Charakters etwas retten. Und bei Mulan hatte Disney halt ein rein weißes Team völlig willkürlich durch chinesische Geschichte und Legenden pflügen lassen, ohne Rücksicht auf die chinesischen Menschen, deren Story das ja eigentlich ist.
Ja.
Und das hat halt auch eine ganze Menge Vertrauen verbrannt. Letzter Kritikpunkt in China ist der Cast, denn sie finden Simu Liu und Awkwafina buchstäblich hässlich, was ich mit meinen zugegeben durch und durch westlichen Augen nicht ganz nachvollziehen kann.
Nee.
So oder so, in China darf der Film nicht laufen, aber die Leute dort wollen ihn eh nicht sehen. Was schade ist. Denn ich finde den Film großartig.
Ja, hab ich doch gesagt.
Ja. Ähnlich wie Black Panthers Afrofuturismus eine völlig andere Perspektive zum MCU hinzugefügt hat, so erfindet jetzt Shang-Chi die Welt mit starkem Wuxia-Schwerpunkt neu.
Ja.
Das ist ein ganz klar asiatischer Film. Mehr noch, das ist ein ganz klar chinesischer Film.
Ja.
Bloß halt auch ganz klar im MCU verwurzelt. Und damit ja. meine ich noch nicht mal nur die Cameos von Figuren aus anderen Filmen. Gleichzeitig verzichtet er aber auch auf viele traurige Klischees, durch die man sich sonst immer in Hollywood-Filmen mit China-Bezug kämpfen muss. Ja, es gibt eine Karaoke-Bar. Da könnte man jetzt diskutieren, ob das authentisch ist oder zu dick aufgetragen. Aber bei den ganzen Waffen in Ta Lo war kein einziges Katana dabei. Das muss man bei Hollywood mittlerweile lobend erwähnen.
Ja, ja. Weil es die vermischen ja gerne mal China und Japan.
Ja.
Weil es in China hast du, Entschuldigung, dass ich jetzt da drauf eingehe, aber in China hast du ja mehr diese breiteren gebogenen Schwerter als Katanas.
Ja, die sind auch ein bisschen kürzer und überhaupt, die sind nicht in Hollywood-Filmen vertreten, gar nicht.
Genau, genau.
Noch was Gutes, es gab keinen White Savior, der wie Tom Cruise oder Matt Damon im fernen Osten den Tag retten muss.
Genau.
Der einzige Weiße in Ta Lo ist am Ende Trevor Slattery, ein nicht besonders cleverer, nicht besonders attraktiver Feigling und Razor Fist.
Genau.
Weder Katie noch Xia Ling sind die ständig sexuell verfügbaren Lotusblumen, auf die Frauen in zu vielen anderen Filmen ständig reduziert werden. Überhaupt, ich glaube, es gibt im ganzen Film keinen einzigen Kuss. Außer vielleicht zwischen Wenwu und Yingli, und selbst da bin ich mir gerade nicht sicher.
Nee, ich auch nicht.
Auch Katies Familie muss wohl wirklich eine ganze Ecke realistischer gewesen sein als andere westliche Darstellungen von chinesischen Familien. Alleine, dass da nicht in jedem zweiten Satz eingestreut wurde, dass man seiner Familie Ehre bringen soll. Ich wünsche mir echt, dass der Film doch noch irgendwann in China anlaufen darf und dass er dort Erfolg hat.
Ja.
Es ist vielleicht Recency Bias und ich sollte den Film vielleicht erstmal sacken lassen. Aber ganz ehrlich?
Ja.
Jetzt gerade?
Ja.
Würde ich den Film in die Top 5 setzen?
Ja. Und ich habe den schon vor Monaten geguckt und ich bin trotzdem auf deiner Seite.
Okay, okay. Das ist gut. Das beruhigt mich, dass ich jetzt nicht eine Kurzschlussreaktion mache.
Ja.
Also ich würde sagen, unter Scott Pilgrim, weil der das Rad dann doch ein ganzes Stück weit mehr neu erfindet, aber mit Alita kann der auf jeden Fall mithalten.
Der ist besser als Alita.
Ja, ja, sag ich ja.
Ja.
Also unter Scott Pilgrim über Alita.
Ja.
Dann sind wir uns endlich mal wieder einig und das auch noch auf der positiven Seite des Spektrums. Das freut mich sehr. Ich meine, alleine was der Film mit Trevor Slattery macht, hebt Shang-Chi ja schon ein ganzes Stück über Iron Man 3 und der ist Platz 11 unserer Liste.
Ja.
Also jetzt 12.
Ja. Einfach dieses Leitmotiv Yin und Yang.
Ja, aber dass es nicht einfach nur so plump durch den Film geprescht wurde.
Genau. Aber ich möchte jetzt mal zu meiner, was ich mir für einen zweiten Teil wünschen würde.
Ja, bitte.
Die haben ja in Spider-Man haben die ja dieses Home. Home ist ja irgendwie in jedem Titel drin.
Mhm.
Ich fände es cool, wenn sie das bei Shang-Chi behalten würden. Und zwar nicht das Wort Home, sondern Legend. Und jetzt geh einfach mal in deinem Kopf durch. Shang-Chi and the Legend of the Iron Fist. Und dann gehst du komplett weg von, wie heißt er?
Danny Rand.
Genau, weg von Danny Rand.
Die haben ja gerade erst in den Comics einen neuen chinesischen oder
ja,
zumindest asiatischen.
Genau das habe ich Iron nämlich Fist auch eingeführt. Gelesen. Und dann machst du Iron Fist als Asiaten und führst damit einen zweiten geilen asiatischen Superhelden ein. Bevor ihr natürlich mir einen Gefallen tut und ein paar Jahre Amadeus Cho reinholt.
Ja.
Wie The Legend of the Iron Fist. Da machst du einen dritten Teil und nennst ihn einfach The Legend of the Dragon und führst hier Fing Fang Foom ein.
Gefährlich.
Echt?
Also wenn du die richtigen Leute da dran setzt und das genauso überholen lässt wie Wen Wu,
ja, ja,
dann könnte das funktionieren. Aber
ja,
ich glaube, wenn du den Film Legend of the Dragon nennst, dann ist das schon wieder so Klischee-Alarm.
Ja, oder the Legend of the Two Dragons. Weiß ich nicht, irgendwie sowas. Hm. Und weißt du, was du machst? Du holst für den dritten Teil dieses Yin und Yang zurück und gibst dem Beschützerdrachen noch ein böses Gegenstück. Und das machst du als Fing Fang Foom. Und erfindest Fing Fang Foom komplett neu.
Könnte funktionieren, ja. Aber ich glaube, wenn wir die Leute weiter da dran lassen, die den Film gemacht haben, dann sind wir schon in guten Händen.
Ja, natürlich. Das sind ja jetzt auch nur Sachen, die ich halt im Kopf habe.
Weil ja,
ich
ja,
hab aus irgendeinem Grund auch damit gerechnet, dass Fing Fang Foom noch auftauchen wird in Shang-Chi. Dass ja. Fing Fang Foom hinter diesem Tor ist.
Ja, aber das wäre, glaube ich, nicht westlich genug gewesen. Da brauchtest du echt schon diesen Tentakel.
Ja, ja, klar, aber ich habe mir, als ich den Film geguckt habe, nicht Gedanken darüber gemacht, was ist jetzt westlich, was ist.
Ja, ja, klar. Ja, ja, ja.
Asiatisch. Mhm. Aber so ein zweiter Teil, The Legend of the Iron Fist, schön, weil die erklären ja, dass dieses, wie heißt dieses, dieser Ort, wo die Mutter herkommt?
Talo,
das ist ja nicht dieser Ort, das ist ja eine komplette eigene Dimension.
Genau.
Was ist denn, wenn diese Stadt aus Iron Fist auch in dieser Dimension ist?
Ja, möglich.
Und dass du dann wirklich, weiß ich nicht, den chinesischen Iron Fist irgendwann in irgendeinem Film führst du noch Luke Cage ein, vernünftig.
Mhm.
Und gibst den beiden nochmal. Was wäre, ja okay, das wäre wieder doof. Ich weiß nicht, ob die Leute dann auf die Idee kommen, das ist genau wie bei Rush Hour, du hast einen Schwarzen und einen Asiaten.
Naja, es ist halt Heroes for Hire, das ist das klassische Power Fist Iron Man,
ja, ja,
Power Man Iron Fist Ding aus den 70ern.
Ja, aber das fände ich cool. Heroes for Hire als neue MCU-Serie nach einem zweiten Shang-Chi, fände ich geil.
Mein einziges Problem dabei, aber das lässt sich ja auch irgendwie machen, ist, dass Kunlun in den Comics in Tibet ist und dass China Tibet nicht als eigenständigen Staat anerkennt.
Ja.
Das hat auf jeden Fall Konfliktpotenzial.
Ja, ja, klar, ich verstehe es auch. Deswegen meine ich ja, was ist denn, wenn Kunlun auch in dieser Pocket Dimension ist?
Ja, aber dann ist es halt definitiv chinesisch, ne?
Ja,
ich weiß nicht, ob Marvel da in die Richtung so klar Stellung beziehen sollte.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob die da jetzt die Konfrontation suchen sollten. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil so jemand wie Disney hat Einfluss.
Ja, ja, aber was ich mir halt auch denke, ist, obwohl, ja, weiß ich nicht. Ich stelle mir das dann halt so vor, in China darf Shang-Chi nicht kommen, also können die ja auch machen, was sie wollen. Verstehst du?
Ich weiß nicht, ob diese Regel in 4 Jahren oder wann immer der nächste Film rauskommt, immer noch bestehen wird.
Ja, natürlich. Aber es wäre auf jeden Fall cool, einfach dieses Legend-Leitmotiv zu behalten und quasi die Sachen, die Marvel in den letzten 50 Jahren scheiße gemacht hat mit Rassismus etc., die alle zu korrigieren und den Figuren das zu geben, was sie brauchen.
Ja. Ich hätte auch noch einen Wunsch für eine Fortsetzung.
Okay.
Und das ist, mehr auf das Leben der Asian Americans einzugehen.
Mhm.
Weil Shang-Chi 1 fängt damit an, dass er in San Francisco lebt. Und nach wenigen Minuten reisen sie nach Macau. Von da aus reisen sie dann zu der Festung. Von da aus reisen sie dann nach Talo. Und es ist dann eine rein chinesische Geschichte, aber keine Chinese-American-Geschichte mehr.
Ja, man macht es aus dem zweiten Teil. Es muss ja nicht mal sein, dass sie die ganze Zeit hier in Kunlun oder sowas sind oder wo auch immer, aber du könntest daraus, oder du machst aus Shang-Chi und Iron Fist Heroes for Hire. Und das spielt in San Francisco.
Möglich.
Packst du noch irgendwie hier Razorface.
Taserfist.
Razorhand dazu. Razorfist heißt der, ne?
Genau.
Razorfist dazu. Machst aus den dreien Heroes for Hire. Stelle ich mir auch ganz geil vor.
Ich glaube, Razor Fist ist ja am Ende ganz klar auf der Seite der neuen 10 Rings. Und ja, da wird es auf jeden Fall noch Konflikt geben.
Ja, ich find's aber auch lustig, wie dieser Satz am Ende doppeldeutig ist.
The 10 Rings will return die Terrororganisation oder die 10 Rings von Shang-Chi?
Ja, eben, das ist so eine Doppeldeutigkeit.
Ja, stimmt.
Aber vielleicht sind ja auch beide gemeint, ne?
Mit Sicherheit sogar.
Ja, auf jeden Fall, ich fänd's cool, wenn der Iron Fist da noch mit reinbringt. Und generell so ein bisschen so asiatische Sachen aus dem MCU. Ich weiß nicht, wo Amadeus Cho herkommt. Also ich weiß, dass er Koreaner ist, aber ich weiß nicht, wo er halt aus Amerika herkommt. Weißt du das?
Ich habe die ganzen Sachen gelesen, wo der damals eingeführt wurde in Incredible Hercules. Das war ja, als der Hulk diese Planet Hulk Storyline hatte.
Genau.
Da hattest du, die Incredible Hulk Serie ist dann abgegeben worden an Hercules und das war dann Incredible Herc. Und da wurde Amadeus Cho als Supporting Character eingeführt, der dann mit Hercules durch Amerika gereist ist.
Ah, okay.
Aber dadurch, dass die halt von Anfang an so ein Roadmovie da draus gemacht hatten, kann ich dir gar nicht mehr sagen, wo der eigentlich herkam. Ich glaube, der war irgendwie mit so einem Wohnmobil unterwegs.
Okay.
Und es kann sein, dass das auch erst später war, als er dann mit seiner Schwester zusammen rumgereist ist in Totally Awesome Hulk.
Ja, mal gucken. Also Shang-Chi auf jeden Fall neuer Platz 5, zu fucking Recht.
Ja.
Und Shang-Chi ist ein besserer Dragon Ball Film als Dragon Ball Evolution. Just saying.
Ja gut, okay. Aber wenn ich mir jetzt am Inneren meines Nasenloches kratze,
ja,
ist das, was ich dann raushole, ist ein besserer Dragon Ball Film als Dragon Ball Evolution.
True.
Und es sieht mehr nach Piccolo aus.
Also ich muss tatsächlich gestehen, ich hätte nicht erwartet, dass mir der Film so gut gefallen wird. Ja, er war einfach geil.
Ich habe halt nicht erwartet, dass die Recherche so ein Black Hole ist. Also ich habe jetzt wirklich tagelang mich mit chinesischer Kultur, mit chinesischer Interpretation des Films Shang-Chi, mit Hongkong-Filmen, mit was nicht allem beschäftigt, mit Tony Leung. Also, ja.
Ja.
Und was hat sich ausgezahlt?
Weißt du, was auch Sinn ergeben würde? Anscheinend machen hier, ich muss nochmal auf Wong zu sprechen kommen. Der kämpft ja gegen Abomination. Jetzt ist natürlich die Frage, warum machen die das? Ist das Training oder machen sie das für das Geld? Verstehst du?
Ich weiß nicht, ob Wong das Geld braucht.
Meinst du, das ist eher ein Training für Abomination?
Ich weiß halt nicht, wie die sich kennengelernt haben.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob Wong gesagt hat, hey, da sind diese Kämpfe, ich mach da jetzt mal mit, ist bestimmt lustig und ist bestimmt gutes Training. Und dann hat er dort Abomination kennengelernt und seitdem kämpfen die alle 3 Tage gegeneinander.
Also das muss auf jeden Fall noch ausgeleuchtet werden.
Ja,
warum,
kann.
Warum die da sind. Und ich hätte halt gedacht, wenn sie es wegen des Geldes machen, könntest du bei Heroes for Hire noch Wong reinknallen. Das fände ich auch cool.
Ja. Ja, schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall sehr viel möglich.
Ja, ich bin gespannt, wie Shang-Chi im Rest des MCUs funktioniert. Also auch in Zusammenarbeit mit den anderen Figuren.
Und ich bin gespannt auf Eternals und auf Spider-Man No Way Home.
Oh yeah.
Holy bis dahin.
Shit, macht's gut.
Ach ja, und Hawkeye kommt ja auch noch.
Ja, stimmt.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss. Dass sie sich ein halbes Leben lang kennen, dass sie aber nach all der Zeit offenbar gar nichts von ihm weiß. So ein bisschen wie bei uns beiden. Als ich letzte Woche rausgefunden habe, dass du ein geheimer Super-Kung-Fu-Kämpfer bist, der gelegentlich im Bus von Superschurken mit Machetenarm angegriffen wird. Das fand ich auch nicht so prall. Hättest du mir ruhig mal sagen können in all den Jahren.
Warte, was? Habe ich was verpasst?
Du hättest jetzt auch mitspielen können.
Also ich sehe mich eher als Razor Fist, deswegen...
Ja, gut.
Oh mein Gott. Mir ist gerade was klar geworden, was gar nicht zur Folge gehört.
Was denn?
Mir ist gerade das Mysterium und Sharon Carter klar geworden.
Hä?
Ich weiß, wann die Auflösung kommt.
Sag's mir.
Secret Invasion.
Du meinst, sie ist ein Skrull?
Ja.
Habe ich ja auch schon überlegt. Wäre möglich, wäre auf jeden Fall ein guter Punkt für die Auflösung, ja.
Oh mein Gott. Ja, ich muss, sorry, dass ich das jetzt so einfach reinwerfe.
Nee, kein Problem, dann habe ich das für nach den Credits.
Aber ich sehe halt so ein paar Parallelen zu Sharon Carter.
Ja.
Also wenn du und vor allem ihr da draußen versteht, was ich meine.
Also ich verstehe es.
So, deswegen muss ich gerade an Sharon Carter denken und irgendwie an Skrulls, weil ich halt bei jedem Film darauf achte, wer benimmt sich komisch. Weil sie ja schon gesagt haben, dass jeder ein Skrull sein könnte.
Ja.
Oh mein Gott.